Hallo, willkommen zum 18. Picknick.
18? Da sind wir volljährig.
18. Picknick am Wegesrand. Und diesmal mit einem Gast, den...
Gästin,
das stimmt. Die vor allen Dingen für Kaspar schon ein ganz vertraute Person ist.
Ja, Katharin Thai. Hallo Katharin.
Hallo.
Und vertraut, weil sie, das kann man ja noch transparent darlegen, weil sie schon zweimal bei Leitmotiv war. Und ich glaube, ich deinen Weg ein bisschen begleite. Ne? Du berichtest dir mal so ein bisschen, was du gerade machst. Und Gregor und ich wollten aber auch mal mit dir hier im Picknick sprechen, weil es gibt vielleicht noch andere Dinge, über die wir reden sollten.
Ja, und vielleicht haben wir auch den richtigen Einstieg mit dem Film, über den wir heute sprechen wollen, von Wong Kar-wai, über 2000, also der Film heißt 2046, und ein bisschen habe ich gedacht, die Katharin ist sehr Fernost erfahren, und das ist ein im weitesten Sinne chinesischer Film, aber natürlich eine Koproduktion mit Arte Frankreich, Arte Deutschland und keine Ahnung, welchen europäischen Firmen.
Wie merkst du dir sowas immer nur?
Ja, wobei, also die Definition von chinesisch ist ja auch tatsächlich keine,
genau,
keine Unkontroverse, gerade in diesem Fall.
Ja, deswegen ist das so spannend. Aber wir sind jetzt irgendwie kurz vorm dritten Advent, und was mir erst beim gestrigen Sehen des Films nochmal wieder aufgefallen ist, das erste Mal aufgefallen ist, ist ja ein Weihnachtsfilm.
Ja. Dachte ich auch, sehr passend.
So. Ja, das war aber gar nicht, hatte ich gar nicht im Fokus, und deswegen ist es so, passt es umso besser, finde ich, zur jetzigen Stimmung.
Ist aber auch tatsächlich man kann ja sagen, dass es ein Liebesfilm ist, ne? Oder, also.
Das heißt, der größte Liebesfilm aller Zeiten im deutschen.
Wir müssen jetzt nur, ich meine, zur Gästin müssen wir schon noch was sagen. Ja. Also, einerseits.
Ich bin jetzt einfach hier so.
Nee, man könnte natürlich sagen, einfach dann Leitmotiv nochmal nachhören.
Stopp.
nein, aber am besten sagst du nochmal ein paar Sachen, was seitdem passiert ist in deinem Leben, und dann wissen auch alle.
Seit dem letzten Leitmotiv den Podcast gab es schon beim letzten Leitmotiv. Ich habe einen Podcast angefangen, nachdem ich mit Leitmedium drüber geredet habe. Zusammen mit dem Ningvi mache ich einen Podcast über Ostasien im weitesten Sinne. Wenn ich nicht podcaste oder twittere, dann studiere ich internationale Beziehungen in Oxford mit einem Schwerpunkt auf chinesischer Außenpolitik und chinesischer Cyberpolitik besonders gerade.
Wow.
Hey. Ja, manchmal bin ich in Berlin.
Mhm. Es gibt einen neuen Podcast, der heißt Cyber und beschäftigt sich nur mit Worten, die mit Cyber anfangen. Ich habe den noch nicht gehört, aber ich fand die Idee ziemlich lustig.
Ja, dieses Cyber hat auch inzwischen ist so über den Hai gesprungen, dass bei Logbuch Netzpolitik der Linus Neumann immer nur noch von dem Cyber spricht. Ja, aber also, wie der Clown, der Cyber.
Wobei das ja, also das kommt ja, das ging so ein bisschen, es fing an rumzugehen, glaube ich, mit Trump, weil er halt irgendwie sagte so, the security aspect of the cyber is very important. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Lino es vorher damit schon angefangen hat, aber das kommt so ein bisschen aus der Ecke.
Ich vermute mal, das ist also mimifiziert, okay, dann verstehe ich. Katharin, bist du denn der Meinung, dass das eine richtige Auswahl war? Diesen Film als Gesprächseinstieg für dich und für uns und vor allen Dingen auch fürs Picknick am Wegesrand, was ja eigentlich so Science-Fiction-Themen mitliefert, weil ich habe dann mit Entsetzen nochmal gemerkt, das ist ja rein Science-Fiction.
Ich auch. Ich war so enttäuscht, was das anging, dachte so, Betrug.
Ich habe noch ironisch gedacht, so, war das jetzt Absicht oder war das Zufall? Also ich hatte ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen, das heißt, ich wusste es vorher nicht.
Du hast ihn auch noch nicht gesehen?
Doch, aber schon 2005 im Kino und dann vielleicht nochmal irgendwann im Fernsehen.
Ich kannte halt nur das Label Liebesfilm und Science Fiction und kannte dieses wunderschöne Cover. Das ist ja so Hochglanz-Cover irgendwie, und wollte ihn schon immer mal sehen. Und als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich auch so, also the science in fiction muss ich da irgendwie.
Hätten wir mal meinen Vorschlag genommen. Aber ich war mit dem Film super glücklich, weil ich liebe ja Hongkong. Ich liebe die Hongkong als Stadt. Ich liebe auch, also ich habe den, ich weiß nicht, wie sehr das auffällt, wenn man die Sprache nicht kennt, aber der Film ist ja trilingual.
Das wollte ich nämlich fragen. Du hast wahrscheinlich dann die Originalfassung gesehen?
Nee, weil mein Japanisch ist nicht gut genug und ich spreche kein Kantonesisch. Der ist nämlich trilingual mit Kantonesisch, Mandarin und Japanisch. Und das ist ganz witzig, weil dann immer zwei Leute miteinander quasi Schauspielern haben. Die eine Person redet Kantonesisch und die andere Person redet Mandarin. Und es ist, die verstehen einander eigentlich gar nicht.
Ist das jetzt eigentlich so, als ob jemand Kölsch spricht?
Ja, oder so Bayerisch oder sowas.
Okay, aber ich meine, irgendwie, ich habe jetzt blöderweise auf Amazon nur die deutsch synchronisierte
und damit
glatt gebügelte Version mitbekommen. Oh. Ich habe aber original im Kino kenne ich natürlich die untertitelte Fassung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film in Original mit deutschen Untertiteln gesehen habe. Mhm. Aber natürlich fehlt mir der Zugang, dass ich verstehen könnte, dass der eine Kantonesisch
und ja, und vor allem, also es geht auch so viel verloren, weil Kantonesisch ist so eine unheimlich, ich spreche die Sprache ja nicht, aber es ist eine unheimlich schöne Sprache, die so, es ist immer so ein bisschen so, gerade auch in dem Film merkt man das bei dem Tony Leung und dem Redakteur, merkt man, die sprechen immer so, die hören immer so auf ganz hohen Tönen auf, so ein bisschen so offen, so ha, 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 ha. Also es ist ganz, es hat einen wunderschönen Singsang, der ist total schade. Und auch, was ja auch interessant ist, der Hauptdarsteller fängt dann an, sich selber als japanischen Mann vorzustellen. Ja. Und das heißt, wenn dieser Mann denkt, dann hört man ihn Kantonesisch sprechen, aber wenn der Mann spricht, dann spricht er mit einer anderen Stimme Japanisch. Das heißt, das ist auch so vom, also dieser Sprachenlayer ist nochmal, der gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere
Gefühl. Es gab aber eine Stelle in der deutschen Fassung, wo ich dachte, der wird irgendwie gerade komisch synchronisiert. Vielleicht haben die das irgendwie versucht abzubilden. Da lag er neben einer seiner vielen Frauen im Bett und irgendwie klang die Stimme komisch. Vielleicht haben sie irgendwas gemacht, aber ich habe auch schon nachgedacht, ich war sehr enttäuscht, dass es das nur Deutsch mit deutschen Untertiteln gab. Ich hätte gerne deutsche Untertitel und Originalsprache genommen. Aber dass es so krass ist, was da verloren geht, ist natürlich schon heftig. Also ich finde jetzt auch Synchronisation nicht so schlimm, aber da geht ja dann eine wichtige, das ist so, weiß ich nicht, als würde man Lost in Translation irgendwie, keine Ahnung. Das ist schon schade.
Ja. Wollen wir nochmal für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, versuchen, eine kurze Zusammenfassung zu bringen? Traut sich das jemand zu?
Ich habe das Gefühl, es ist nicht so wirklich ein Plot, den man zusammenfassen kann. Das ist mehr so, der ganze Film ist so ein 2 Stunden Gefühl.
Ja.
Wie durch, dass man so durchschwebt. Ja. Das Gefühl ist irgendwie ein Hotel im Hongkong der 60er Jahre, kleine Räume, alles sehr eng. Frauen in Stöckelschuhen, Cheap House mit krassen Frisuren, eine wunderschöne Musik im Hintergrund, die man sich unglaublich anhören sollte. Und da gibt es irgendwie diesen Mann, diesen Journalisten mit schlecht sitzenden Krawatten oder Autoren, Journalisten, der durch diese Welt durchläuft und eine Frau nach der anderen. Einerseits mal verliebt er sich, mal nicht und er bricht Herzen und zwischendurch stehen Leute auf einem Hoteldach und rauchen. Das ist so.
Ja.
Und wo ist jetzt der Science und die Fiction?
Die Fiction ist klar, weil er schreibt. Und er schreibt einen Roman, eigentlich über sich selbst und seine vergebliche Suche nach der Liebe. Kann man das so zusammenfassen?
Ich fand auch diese Stelle so schön, wo er sagt, Liebe ist eine Frage des Timings. Ja. Das ist eigentlich die Essenz von diesem ganzen Film, dass Menschen ineinander vorbeileben und sie könnten perfekt füreinander sein, aber es ist egal, wenn sie sich am falschen Ort oder zur falschen Zeit treffen.
Also ich hätte eine andere Essenz von dem Film, weil bei mir, der gibt ja die ganze Zeit so Statements ab, ne? Also so eine Claims und so eine Einsichten. Und ich finde aber, die Einsichten, die der liefert, steht im krassen Gegensatz zu dem, wie er sich verhält. Also die passen einfach nicht zu seinem also ich fand einfach, das war ein ziemliches Arschloch, der Hauptdarsteller, der eine Frau nach der anderen vor den Kopf stößt oder auch, vergewaltigt ist das falsche Wort, aber teilweise doch sehr stark körperlich sie überzeugt davon, dass er jetzt hier das Sagen hat. Und wenn die dann in ihn verliebt sind, dann beschleicht ihm das Gefühl, nee, vielleicht gibt es ja doch eine bessere. Ja?
Ich weiß nicht, also das ist mir bei der Beiling, das zum Beispiel die Beiling, die ja, das ist so ein bisschen insinuiert, dass sie als Sexworkerin arbeitet, die neben ihm einzieht, die ist Chinesin, also die ist Festlandchinesin, die spricht so ein leicht nordakzentuiertes Chinesisch. Bei ihr fand ich das auch total krass. Da ist, er läuft einfach bei ihr ins Zimmer rein, stellt sich hinter sie und sie sagt ihm 5-mal, er soll weggehen, er geht nicht weg.
Und fässt sie an, ne?
Also, ja, ist ganz schrecklich. Und da drückt irgendwie dieses Geschenk in die Hand. Das fand ich, die Szene fand ich unheimlich schrecklich. Aber andererseits, wenn er sich dann selber verliebt, wo er den mit der Tochter anbändelt, da wird er ja auf einmal total, er ist auch nicht aufdringlich an keinem Punkt. Hat, glaube ich. Er hilft ihr, mit ihrem japanischen Freund irgendwie Kontakt aufzunehmen, weiter bittet sie an Weihnachten mit ihm essen zu gehen. Und also er ist ja eigentlich eher so, er hilft ihr mit ihren Geschichten und ihrem Schreiben. Da ist er viel, viel sanfter.
Ich glaube, der war dann bei mir unten schon durch. Also der hat tatsächlich, also diese Szenen, die du auch gerade beschrieben hast, das waren auch die, wo ich dachte, ich stelle es schon als Mann fest, dass das irgendwie krass ist, wie der mit der Frau umgeht. Die muss sozusagen als Frau sein, wenn man es guckt. Genau, weil du sagst ja, der schenkt dir dann auch noch Strümpfe, ja. Also es ist ja schon wieder so ein sexuelles Ding. Und sie sagt immer nein, nein, nein. Und er greift sie und packt sie. Und dann gibt es auch eine Sexszene, wo danach drüber gescherzt wird, wie viele blaue Flecken sie hat, ja. Und ich denke so, ey, jetzt aber, ja. Und das wird aber so ästhetisch schön verpackt. Ja, das ist so... Weil zum Schluss kriegt er sie ja auch und so. Na, manchmal, du musst dich halt 5-mal übers Nein hinwegsetzen, bis du da bist. Und deswegen hat er es bei mir verkackt und ich konnte ihn dann bei den anderen Frauen, dachte ich mal so, nee, das Arschloch.
Also ich konnte diese Übergriffigkeit und mit, heute würde man ja sagen, also was Rapist oder Rape-Kultur, die da mit rüberkommt, die konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil die Worte sind die einen Ebene, aber zum Beispiel in dieser Szene, wo er das Geschenk ihr übergeben will, die Blicke und die Gesten und dieses Spiel, das ist halt rückblickend von vor 50 Jahren, ist es auch so eine ganz andere Art und Weise der Geschlechterbeziehung, also dieses Spiel von Locken und Nein sagen, also diese ganz klassisch heute komplett nicht mehr funktionierenden Muster, die werden dort nochmal so richtig ausgestellt und für mich ist es keine Überwältigungsszene, sondern es ist vollkommen klar, dass von Anfang an, dass zwischen denen eine ganz, ganz große erotische Spannung herrscht und dass es ihr total Spaß macht, ihn erstmal zu demütigen, ihn zu ohrfeigen für seine Zudringlichkeit, Also er macht jetzt nicht, er kommt ihr nah, aber es sind jetzt keine er toucht sie nicht an und
er macht das schon.
Also er steht ja an einem einen Punkt, steht er ja direkt hinter ihr. Das ist irgendwie eines der creepies, so der schlimmsten Dinge, die man irgendwie machen kann, als man, wenn eine Frau ihm gesagt hat, dass man weggehen soll. Und das Problem ist, glaube ich, auch, wenn man das so sieht, ich meine, es gibt auch Frauen, bei denen er das halt nicht macht, ne? Deswegen ist gerade diese Beziehung, sticht er so krass heraus. Zum Beispiel, wo er da mit dieser Frau in Singapur anwendet. Sie ist ja eine ziemlich, also er ist ja von ihr auch abhängig an dem
Punkt. Die Kartenspielerin?
Genau, ja. Wo er von ihr Geld möchte und das ist wieder das, wo er verliebt ist, ne? Wo er unbedingt sie möchte, aber wo sie ihn auch relativ krass ablehnt mit diesem, so relativ subtil und so, und da geht er dann halt auch, da bleibt er dann halt nicht und drängt sich ihr noch auf und deswegen fand ich das so krass, dass die eine Szene war, wo er überhaupt nichts akzeptiert hat und ich bin mir da nicht sicher, man kann das so oder so interpretieren, aber gerade dieses, ihr dann körperlich krass nahe kommen, wo sie ihn eigentlich schon versucht wegzuschieben und wo er ganz klar auch physisch in der überlegenen Rolle ist, ganz schlimmes Gefühl.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine vor allen Dingen die Enge, dieser Räumlichkeit ist faszinierend. Das sind absolute Bruchbuden. Da ist etwa so viel Privatsphäre wie auf dem Zeltplatz. Ja. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wenig Platz da ist. Aber ich glaube, in Hongkong sind die Wohnungen wirklich klein. Und was faszinierend ist, ist, die sehen so gut aus, alle also jedenfalls unsere Hauptprotagonisten. Er ist immer, obwohl er eher so ein prekärer Lohn- und Pulp Schreiber, immer im Anzug und die Frauen sind eigentlich komplett over the top. Und das ist schon wieder so eine Inszenierung zwischen in diesen Bretterbudenartigen Absteige schweben die da so durch. Und es ist nicht komplett daneben, weil die Bailin ist zum Beispiel Tänzerin und verdingt sich nebenbei als Callgirl. Also sie hat quasi so eine Art du sagtest jetzt Sexarbeiterin, aber es ist halt kein, sie sagt dann ja auch selber, oder als er seinen komischen kahlköpfigen Freund, der sich quasi der Beiling aufdrängen will als, als Kunde, dann sagt er, bist du denn bekloppt, das ist doch kein Straßenmädchen. Also, ne, das heißt, sie ist zwar käuflich als Prostituierte, aber das Ganze muss dann eben anders und mit Stil gehandhabt werden. Ne? Und er bezahlt sie ja auch. Und sie verhandeln ja auch ständig über, über den Preis, ne?
Naja, wobei mal Kontext, ne? Also 10 Hongkong-Dollar sind gerade etwa ein Euro.
Mhm. Ja, aber noch
vielleicht 1,50. Ja, trotzdem, ja. Also das ist nicht viel Geld und das ja. ist ja auch mehrfach impliziert, dass sie sonst viel mehr nehmen würde. Genau, deswegen ist genau. das ja nichts, das ist ja keine Transaktion, die ja, da passiert. Ja. Also eigentlich, es ist mehr so.
Ich wollte nur nochmal das Milieu klar machen. Das ist also, ob nun eine Halbprostituierte oder Vollprostituierte, die Lulu, die zum Beispiel, die er am Anfang trifft, die ermordet wird von ihrem Partner, weswegen er das Zimmer 2046 nicht beziehen kann, sondern in das Gegenzimmer 2047 ziehen muss erstmal. Die ist wohl ebenfalls auch so in der Gattung, Sexarbeiterin, Prostituierte, Tänzerin, keine Ahnung. Und die, die ältere Tochter des Hotelbesitzers, die ist dann wahrscheinlich mal vermutlich vielleicht in der Psychiatrie. Das ist nicht so ganz
so offen gelassen, ja.
So offen gelassen, aber würde ich jetzt mal eher so vermuten, die mit einem japanischen Freund zusammen ist, aber der Vater, der Hotelbesitzer, der möchte das ständig verhindern.
Warum in der Psychiatrie? Wie kommst du?
Ich habe irgendwie das Gefühl,
dass sie und das heißt plötzlich, dass sie jetzt im Krankenhaus ist. Ich dachte, es geht um eine Abtreibung übrigens. Ich hatte die Vermutung, dass es eine Abtreibung ist, oder aber Psychiatrie könnte auch sein. Und irgendwann taucht sie ja wieder auf und dann sagt er, ach, es ist schön, dass es ihr jetzt besser geht.
Ja,
und
auch, dass sie in diesem leeren Zimmer. So lernt er sie ja kennen, also er ist in dem 47 und dem leeren Zimmer, das renoviert wird, nachdem diesem ganzen Blut und muss das natürlich neu gemacht werden und sie deklamiert dort immer das Japanische, weil sie möchte Japanisch sprechen lernen und aber man weiß nicht was, also das in der deutschen Fassung ist das auch Japanisch.
Ah, okay.
Ja.
Ist es also nicht untertitelt?
Nein, es ist noch nicht mal untertitelt.
Ah, interessant.
Was ich gut fand. Also ich fand das gut, dass was untertitelt stehen gelassen wird. Einfach, ja.
Also wir haben so quasi so ein Gesamt-Chinesisch, wird alles, ob nun Kanton oder Mandarin, wird ins Deutsche übersetzt, aber das Japanische bleibt Japanisch. Und
nicht alles Japanische wird nicht
genau, übersetzt. Das wird nämlich an ganz vielen anderen Stellen wird Japanisch nämlich übersetzt, weil ihr Freund, wenn man sie mit ihrem Freund interagieren sieht, der ja auch Japaner ist, dann spricht er nämlich Japanisch und das wird zu, also das wurde ja dann anscheinend übersetzt.
Ja. Die Gespräche waren zu verstehen.
Komisch.
Und auch der Japaner dann auf dem Zug, also mit so mal in den Science-Fiction-Teil reinzugehen, der spricht auch Japanisch, also der spricht kein Chinesisch.
Ja, 2046 ist nämlich eine Zeit und es ist aber auch eine Art Sektor und die Zukunftsvision, die da entwickelt wird, ist die eines allumspannenden Gleisnetzes, also wie so eine Sprawl aus Newmans, also die gesamte Erde ist einfach nur so eine Art einziger riesiger BVG, ja, wo man ständig reinhüpft und durchfährt und es gibt eben diesen einen Ort, von dem nie jemand zurückgekommen ist und das ist 2046 und du als Hongkong-Kennerin wirst uns natürlich die Chiffre jetzt
Hongkong ist ja nach den Opiumkriegen an die Briten vermietet worden oder geliehen worden und es ist genau im Jahr 1997 zurück nach China gegangen. Ja. China hat es zurückgenommen und aber nur erstmal unter einer bestimmten Bedingung, weil Hongkong hat sich halt lange unter britischer Herrschaft entwickelt, krass auch entwickelt, von einem kleinen Fischerdorf zu einer Metropole und hat seine eigene Politik, seine eigene Kultur, seine eigene Sprache und soll seit dem Handover in 97, also von da an 50 Jahre lang erstmal sein eigenes System haben. Es ist also selbstregiert, autonom, bis dann im Jahr 2047 quasi China sich Hongkong komplett einverleibt. Und das bedeutet auch momentan, dass Hongkong so ein bisschen Demokratie hat. Es gibt Forderungen nach richtiger Demokratie. Aber 2047 ist quasi das Jahr, wo das alles vorbei ist. Es gibt diesen Namen dafür, so One Country, Two Systems, also ein Land, zwei politische Systeme.
Ja.
Also oder auch wirtschaftlich, ne, weil Hongkong ja offiziell kapitalistisch ist und China ist ja
Und 1966 wiederum, das wissen wir heute gar nicht, kommt aber in dem Film wird es so erzählt. Mhm. Es gibt dort nämlich Aufstände gegen das britische Kolonialsystem 1966.
Ich dachte, nee, die Aufstände, um die es ging, waren die 66-67 Proteste, ne?
Ja.
Das sind Proteste, das sind Street Clashes so, also wo, wo Unterstützer der britischen, also ja, oder man kann so, ich weiß nicht, ob es Demokraten waren, aber Unterstützer der britischen Regierung mit den Kommunisten in Hongkong in Streit geraten. Aha. Und dann muss die Regierung eingreifen. Und die Linken, also die Kommunisten, die halt, also Kommunisten bedeutet, das ist in China ein bisschen, also Kommunist bedeutet nicht Leute, die links sind, sondern bedeutet Unterstützer der chinesischen kommunistischen Regierung. Mhm. Und die legen Bomben und Bombenattrappen in der Stadt.
Ja.
Also das ist nicht wirklich, also das als Widerstand gegen die britische Kolonialregierung zu beschreiben ist, greift zu kurz, weil das wirklich ein inner Hongkong-Konflikt ist zwischen verschiedenen Leuten.
Ja.
Und die Regierung mischt sich dann halt ein als dritte Partei.
Und ja, also dadurch, der Wong Kar-wai selber, der kommt aus Shanghai und ist dann aber mit seiner Familie nach Hongkong gezogen. Und ich glaube, Wong Kar-wai ist Jahrgang 58, also das heißt, er war dann 39, was, ja, so. Also jedenfalls hat er das Hongkong dieser Zeit, der kurz auch wahrscheinlich bewusst wahrgenommen, als die sich langsam alle eingestellt haben darauf, dass sie jetzt zu China gehören würden. Und ich habe dann gehört, dass sehr viele die Möglichkeit benutzt haben, sich einen britischen Pass zu besorgen oder generell in anderen Ländern des Commonwealths probiert haben, sich.
Das ist faktisch nicht korrekt.
Katharin meldet sich
also, ja. Na, ich will dich ja nicht unterbrechen. Also, ja, ganz viele Leute.
Denn auch wenn ich Fake News vertreibe, dann bitte sofort.
Also viele Leute sind ja ins Ausland. Also, zum Beispiel, ich habe ja auch von mir aus Hongkong, ganz viele von denen sind irgendwie nach Kanada. Extrem viele Leute sind nach Kanada, Australien irgendwie. Leute konnten aber keine britische Staatsbürgerschaft kriegen, weil die Briten wollten nicht allen Leuten britische Staatsbürgerschaft geben, weil das geht ja nicht, dass die ganzen Kolonialbürger da Dings kriegen.
Ja.
Deswegen haben alle Leute, die vor dem Handover geboren wurden, einen British Overseas Citizen Pass, mit dem sie aber keine vollen britischen Bürger sind. Was tatsächlich, was ich auch bisher nicht wusste, aber ein Freund von mir hat diese Staatsbürgerschaft. Es gab nämlich eine Lotterie für britische Staatsbürgerschaften, bevor Hongkong zurückgegangen ist an die Volksrepublik. Und in dieser Lotterie, also es gab bestimmte Vorbedingungen, man musste ein bestimmtes Einkommen haben, bestimmten Bildungsstand. Es gab irgendwie, ich glaube, man musste auch einmal quasi der Regierung gedient haben, zum Beispiel als Polizist oder Militär. Und wenn man diese Voraussetzungen erfüllt hat, dann konnte man quasi dieser Lotterie teilnehmen für britische Staatsbürgerschaften. Diese britischen Staatsbürgerschaften wurden an Haushalte vergeben für zwei Generationen. Das heißt, ein Kommilitone von mir hat diese Staatsbürgerschaft als zweite Generation, weil seine Eltern haben an der Lotterie teilgenommen, diese Staatsbürgerschaft für den gesamten Haushalt gekriegt. Also die sind wirklich volle britische Bürger. Aber das war auch sehr kontrovers damals, weil Großbritannien wollte nicht China vor den Kopf stoßen, konnte aber auch nicht die Leute ganz alleine lassen. Das war so ein bisschen dieses Symbolische. Und diese Staatsbürgerschaft also mein Kommilitone hat sie noch automatisch, aber seine Kinder werden sie nur kriegen, wenn er quasi in Großbritannien lebt. Und also wenn er in Hongkong einfach bleiben würde, würde die nicht automatisch nochmal vererbt werden. Die ist einmal weiter.
Das heißt, der hat eine doppelte Staatsbürgerschaft dann.
Ja, genau. Weil, ich glaube schon, oder?
Er kann ja nicht plötzlich ohne Staatsbürgerschaft dastehen.
Es kann, ja. Nee, er verliert die nicht. Also seine Kinder kriegen die nur nicht. Ah. Wenn er in Hongkong wohnen geblieben wäre, dann würden seine Kinder aber, glaube ich, relativ automatisch Hongkong Residency kriegen.
Verstehe.
Weil er auch definitiv Hongkong Residence, also Aufenthaltsgenehmigungsdings hat. Ich weiß nicht, ob er die chinesische Staatsbürgerschaft überhaupt hat. Da müsste ich mich mit beschäftigen. Das ist aber auch kompliziert, wie die Staatsbürgerschaftsverhältnisse da sind und alles. Weil Hongkong ist ja auch zum Beispiel für was Visa angeht, hat es sein eigenes Regime. Also wenn man zum Beispiel ein One-Time-Entry-Visa in die Volksrepublik einmal einreisen und dann reist man nach Hongkong, dann ist man ausgereist und kommt nicht wieder rein nach China. Also deswegen ist sehr kompliziert. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, aber das war alles nicht so ganz einfach. Genau, aber also es war nicht so einfach für die Hongkonger, Briten zu werden.
Okay,
das Bottomline, also so.
Ich wollte auch eher sagen, dass der Wunsch da war, sich dann abzusichern. Und
bei einigen,
Für einige hat sich das dann irgendwie auch bewährt. Und eine gewisse Stabilität hat dieses Regime ja schon. Das sind jetzt irgendwie 20 Jahre von diesen 50 sind jetzt abgelaufen, quasi jetzt in diesen Tagen. Du guckst auch schon wieder traurig, weil ich weiß, es gab jetzt die Regenschirmproteste.
Nee, ich gucke aus anderen Gründen traurig. Also man sagt, also weil du sagst, so, das hat sich jetzt gehalten, das System. Das ist tatsächlich, also der Einfluss der chinesischen Regierung, der wird in Hongkong schleichend, mehr oder weniger schleichend immer stärker.
Ja.
Das heißt, ein wirkliches Ein-Land-Zwei-Systeme gibt es eigentlich schon nicht mehr. Ne? Mhm. Also das ist so, das gibt war zum Beispiel während der Proteste war das so, aber auch jetzt immer wieder gibt es Kritik an der britischen Regierung, weil ganz viele Leute sagen, dass China seinen Teil des Deals einfach nicht einhält. Mhm. Weil China sollte eigentlich seine Finger aus der Hongkonger Politik fernhalten. China hat eigentlich, also die Volksrepublik sollte eigentlich, soweit ich das richtig verstehe, nichts tun dort. Die haben da nichts zu suchen. Es war so ein bisschen, das soll sich halt weiterentwickeln und sollen sie sich halt irgendwie angleichen. Und ich glaube, in dem Vertrag wurde Hongkong auch eine Art von Demokratie versprochen an einem bestimmten Punkt. Und es gibt jetzt sehr viele Kontroversen darüber, wie das implementiert wird. Aber auch die britische Regierung hat schon von irgendwelchen unabhängigen Gremien innerhalb von Großbritannien Kritik dafür gekriegt. Mhm. Das hat gesagt, wird ihr verteidigt, also ihr steht nicht dafür ein, dass dieser Deal wirklich eingehalten wird. Das ist so ein bisschen so, als ob die Verantwortung jetzt abgegeben worden sei und es total egal ist, was da vereinbart wurde. Also wie sehr dieses System wirklich funktioniert, ist kontrovers.
Welche Einwirkungsmöglichkeiten hätte denn das Vereinigte Königreich noch auf Basis der damaligen 50-Jahr-Vereinbarung? Haben die da noch irgendeinen rechtlichen Anspruch? Könnten die wieder einen Gouverneur wieder zurück einsetzen?
Also, ich weiß, dass es, also ich bin mir relativ sicher, dass es ein rechtliches Dokument ist, was da unterzeichnet wurde. Also es ist schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte man das in irgendeinem Arbitration Court oder so, also so einem Gericht, das halt zwischen zwei Parteien irgendwie vermittelt, quasi, könnte man es wahrscheinlich verhandeln. Ich aber ganz einfach durch Diplomatie und durch politischen Druck, den man halt irgendwie ausübt. Das ist das Problem bei diesen Verträgen, ne? Du hast wirklich wenig, wirklich rechtlich, handgreifliche
China
Mittel.
Muss ins Gefängnis.
Ja, nee, aber also keine Ahnung, das Problem ist einfach,
dass China is too big to jail.
Ja. Also Großbritannien ist wirtschaftlich abhängig von China. Ich meine, das ist nicht ohne Grund, haben sie denen ihre Atomkraftwerke verkauft. Nicht ohne Grund war David Cameron mit China richtig dicke, gerade zum Ende hin, auch als Xi das Land besucht hat. Ja. Also das ist wenn zwischen den beiden Ländern besteht gerade ein ganz klares Machtgefälle und das ist nicht zugunsten von Großbritannien. Das heißt, Großbritannien kann es sich einfach nicht leisten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, finanziell China so krass vor den Kopf zu stoßen. Und deswegen fällt eben sowas hinten runter, weil das im Zweifel wischiwaschi Menschenrechtspolitik ist.
Gerade jetzt meinst du wegen des Brexits?
Ja.
Ja. Also weil sozusagen Europa schon verlieren, dann können sich nicht noch China vor den Kopf stoßen.
Ja, genau. Es gibt das ist so ein bisschen so ein Narrativ, auch dass einige immer so sagen, eigentlich, weil also in der Blase, in der ich lebe, wird alles immer mit Bezug auf China interpretiert. Und dann meinten auch viele Leute, naja, Brexit ist halt für China schon, hatte ich mir auch gedacht, das ist definitiv so ein Fenster, ne, wo sie rein können und sie können das jetzt ausnutzen, wenn sie wollen. Und das ist auch, also würde ich.
UK ist dann die Kolonie von China.
Aber es ist nur, nur falls China wirklich dann noch Interesse hat, ne? Weil China wollte, also so die Volksrepublik hatte ganz großes Interesse an Großbritannien und viele haben das so gesehen, dass sie das als Sprungbrett benutzt haben für die Europäische Union, weil im Endeffekt möchte die Volksrepublik Zugang zum europäischen Markt. Deswegen sind sie auch in Deutschland im Gange, in Frankreich, überall, in den ganzen ostdeutschen Ländern auch. Sie wollen den europäischen Markt zum ganz großen Teil auch.
Nochmal, was mir aufgefallen ist, wo ich gar keine Ahnung von hatte, aber sowas wie eine chinesische Diaspora im ganzen ostasiatischen Raum, denn es gibt einige Szenen in dem Film, die spielen auch in Singapur. Dann hören wir natürlich, dass sie in Macau mal irgendwie so ein Herrenabend oder für 14 Tage sich da vergnügen. Dann ist er mal in Phnom Penh, aber nur so wird so erzählt. Und da ist mir so, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen klarer machen. Das heißt, in fast allen ostasiatischen Gesellschaften sind chinesische Communities als Kaufleute fest integriert und haben auch einen gewissen Einfluss? Oder wie auch jetzt über die letzten 50 Jahre, also wie gesagt, das ist ja, spielt im Jahre 1966 bis 69 der Film, auf den wir jetzt erstmal eingegangen sind. Welche Rolle spielt dieser Teil der chinesischen Kulturnation, die gewissermaßen über das Mainland hinaus aktiv ist?
Welche Rolle spielt sie wo?
Also erstmal quasi im Gesamtzusammenhang der chinesischen Vorstellung von, was ist China?
Das ist tatsächlich eins der Themen, weil auch mit dem ganzen, ich beschäftige mich ja mit Cybersouveränität in meiner Masterarbeit, deswegen lese ich jetzt die ganzen letzten Tage gerade über Grenzen.
Ja.
Und das ist genau das Interessante, ist, dass es in China eine sehr, auf Englisch wäre das Wort racialized Adjektiv, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt. Also das ist es gibt eine Vorstellung der chinesischen Nation, die sehr stark an Ethnie gebunden ist. Das heißt, auch wenn man quasi Übersee-Chinese oder Chinesin ist, ist man immer noch Chinese. So. Also es wird zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt Deutsche in die USA ziehen, da ein Kind haben, die haben alle US-amerikanische Staatsbürgerschaft, da wird man dem Kind nicht mehr sagen, nee, du bist aber ja eigentlich deutsch. So, das wird man dem Kind ja nicht mehr wirklich sagen, wenn es zurückkommt. Das ist in China aber anders, dass wirklich dann gesagt, wenn ihr seid noch, es ist dann nicht dieses, ihr seid chinesische Staatsbürger, sondern dieses so, ihr seid noch, ihr seid quasi noch Teil dieser Zivilisation. Also dieser Zivilisationsgedanke ist da. Aber der Zivilisationsgedanke, es wird dann immer so sehr gesagt, so, es gibt so ein, das ist so ein Narrativ in der China-Forschung auch so, ja, China war ganz großzügig, weil China konnte sich ja ausbreiten über Zivilisation, das war nicht an Ethnie gebunden. Aber es ist ganz stark auf die Han fixiert in ganz vielen Teilen. Also dass wirklich Chinesen sind Han-Chinesen. Mhm. Egal, wo sie sind. Gerade Mitglieder von ethnischen Minderheiten sind, was diese Forschung der chinesischen Nation und der Zivilisation angeht, haben eine deutlich prekärere Stellung. Und das ist auch ganz interessant unter der aktuellen Politik tatsächlich. Das fand ich ganz interessant. Das hat ein Geschichtsprofessor, Jeffrey Wasserstrom, der in Kalifornien unterrichtet, mal gesagt, dass unter der aktuellen Regierung die Regierung versucht zu monopolisieren, was es heißt, chinesisch zu sein. Das merkt man auch ganz krass daran, dass halt wir chinesisch sein mit der Volksrepublik in Verbindung bringen und wir es sehr, sehr schwer ist, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass dieses chinesisch sein auch ganz anders sein kann. Nämlich wenn man zum Beispiel Malai-Chinesin ist oder wenn man Taiwanesin ist, wenn man Hongkonger ist. Weil zum Beispiel Chinesen in Malaysia, die sprechen teils gar kein Chinesisch mehr wirklich. Ich habe eine total gute Freundin, die ist Chinesin, ethnisch, also Han-Chinesin, aber sie spricht kein Wort Chinesisch. Sie war total frustriert, als sie gesehen hat, wie ich mich mit einem Komitun von ihr auf Chinesisch unterhalten habe. Sie meinte, ja, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt fühle ich mich ein bisschen beschämt, meinte sie. Aber das ist also, es gibt eine ganz andere Art, Chinesin zu sein.
Ja.
Und das heißt, es ist auch ein sehr aktuelles politisches Thema, weil natürlich dadurch, dass die Volksrepublik quasi Anspruch darauf erhebt, bestimmen und entscheiden zu können und sagen zu können, was es bedeutet, chinesisch zu sein, wird eben diese andere, also werden wirklich quasi was andere Kulturen sind, andere Arten chinesisch zu sein, einfach ausgeblendet und sehr, also die werden unsichtbar gemacht im Endeffekt.
Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, diese chinesische Diaspora unter dem Blickwinkel, dass die Kommunisten halt eine Menge Leute haben ziehen lassen, vertreiben, dass also ein Teil der Elite und vielleicht auch der Kulturschaffenden und vielleicht ist auch die Familie des Regisseurs selber, wenn die aus Shanghai kommt, dann aber nach Hongkong zieht, ist es vielleicht auch ein Statement, ja, zu der Zeit.
Ja.
Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Aber meine Idee war, ist vielleicht dieser Saum, ja, im ostasiatischen Raum überrepräsentiert für einfach, dass viele Leute aus der Elite da hingeflohen sind und quasi mehr gemacht haben. Spielt das eine Rolle oder ich will jetzt Taiwan da gar nicht mit reinziehen, weil das, glaube ich, nochmal so ein drittes Element ist. Da habe ich überhaupt keine großen Kenntnis, deswegen wollte ich.
Also ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ganz viele von diesen, ein Großteil dieser Diaspora ist gar nicht von den Kommunisten geflohen. Mhm. Also die Leute, die von den Kommunisten geflohen sind, sind größtenteils nach Taiwan geflohen. Das waren die Nationalisten, die da weg sind. Es gibt sicher ein paar Einzelaussiedler. Zum Beispiel, also mein eigener Großvater hat in Guangdong studiert, als der Bürgerkrieg angefangen hat und ist dann da weg, ist nach Deutschland. Aber ganz viele von diesen Diasporas haben viel tiefere Wurzeln.
Ja.
Zum Beispiel in Malaysia und in Singapur sind die Wurzeln der Kolonialismus der Briten, weil die Briten sich Chinesen nicht als Sklaven, aber so als Indentured Laborers dahin geholt haben. Also
kannst du es nochmal?
Indentured Laborers, das ist so, das sind Leute, die quasi auf einem Vertrag dann dahin kommen und sehr niedrige Arbeit machen. Das ist so ein bisschen so grenzwertig zwischen extrem schlecht bezahlt und Sklavenarbeit.
Leibeigene.
Ja, genau, Leibeigene. Genau, also quasi als Leibeigene sind ganz viele Chinesen dahin gekommen. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel Singapur quasi triethnisch.
Ja.
Und und auch andere waren, zum Beispiel Taiwan ist während der Qing schon besiedelt worden. Also diese Wurzeln von diesen Diasporas gehen viel weiter zurück und haben mit den Intellektuellen wenig zu tun, die vor Kommunisten geflohen sind. Tatsächlich sind von den Intellektuellen ist ein Großteil wirklich da geblieben. Also einer meiner Dozenten in Oxford forscht speziell zu Wissenschaftlern und redet immer wieder darüber, dass ganz viele Leute einfach übersehen, dass die Wissenschaftler, die sind da geblieben in China. Und manche sind bewusst zurückgekommen aus den USA, um diese Regierung zu unterstützen, weil sie alle dieses Gefühl hatten, so wir müssen jetzt dahinter stehen und unsere Nation stärken. Also das ist eine Migration, die viel älter ist und viel weiter zurückgeht als die kommunistische.
Und die Volksrepublik ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Die ist noch keine 70 Jahre alt. Ja. Ne? Man kommt aber vor, als gäbe es die schon ewig. Gibt's fast so lange wie China in seinen 5000 Jahren. Sind es 5000 Jahre?
Sarah sagt die chinesische Regierung, die sagt viel.
Okay, also mehr so eine mythische Zahl.
Ja, genau. Okay.
Und also was mich halt fasziniert hat an diesem Film ist dieser unglaubliche Glamour einer chinesischen vergangenen Epoche, die wir aus dem Westen gar nicht kannten, weil wir kennen Hongkong in zwei, also popkulturell als Kulisse für so James Bond Filme, also ein exotischer Schauplatz noch im britischen Empire, und da sind dann entsprechend haben die so Staffagen und Chargenrollen.
Ja.
Die nächste eher autochtone kulturelle, popkulturelle Leistung ist dann das Kung-Fu Action-Kino, das aber natürlich Lowbrow ist. Ja? Also das, und dann kommt auf einmal Wong Kar-wai und macht Filmkunst in einer Art und Weise, das absolut Weltniveau, Augenhöhe, das macht er seit 20 Jahren und es hat uns alle weggeblasen. Ja. Ja? Und diese Schönheit, diese Eleganz dieser Gesellschaft, die also quasi auch den europäischen Stil und den chinesischen Stil in so einer ganz eigenen Eleganz da zelebriert. Und das ist natürlich eine Inszenierung in diesen Bretterbuden. Das wird nicht so toll ausgesehen haben. Das ist seine Vorstellung wahrscheinlich, dass er das Hongkong seiner Kindheit oder das, was ihm die Menschen erzählt haben, das versucht er quasi so als Reenactment in diesem Film wieder rüberzubringen. Und die Folie dahinter dachte ich, okay, das ist gewissermaßen eine Mid-Century kulturelle Fashion- und Kulturwelt, die eben in dieser Diaspora des Saums, ich nenne es das jetzt mal so, nur möglich gewesen ist. Und dass er die zeigen will, dass es eben noch was ein anderes China außer den Blaumännern und der Mao-Kappe und jetzt von mir aus auch den Chiang Kai-shek Leuten auf Taiwan gegeben hat.
Ja, also man muss auch ganz klar dazu sagen, ich finde auch interessant, wie du es mit dem Phnom Penh noch erwähnt hattest, weil ich das ganz anders gelesen hatte, weil Phnom Penh war damals Chaos, da war Krieg und alles. Auch die Vietnamesen haben dann später noch Kambodscha angegriffen und so. Also Phnom Penh war nicht glamourös und so. Eigentlich finde ich das spannend.
Auch er hat gesagt, er wäre da als
Kriegsreporter. Genau, weil wir nämlich sagen, das war totales Chaos. Mhm. Und auch Taiwan war zu der Zeit ja noch eine Diktatur. Taiwan ist nun eine junge Demokratie.
Ja.
Deswegen finde ich auch diese Wahl von Hongkong und Singapur eigentlich interessant, weil ich auch das Gefühl hatte, wo ich auch diesen Bogen zu 2046 gesehen habe, dass es so ein bisschen so eine Nostalgie ist für diese 60er Jahre Bohem und diese kosmopolitische Bohem. Nach Macau geht, um in die Casinos zu gehen, in Singapur Kartenspiel, in Singapur Falten. Also diese Bohemen, da habe ich da so ein bisschen gesehen, als das dem nachgetraut wird eben. Aber genau das, was eben auch nicht die Volksrepublik ist.
Ja. Und dann ist das Lustige, dass sich der Zhou, so heißt der Protagonist, sich ja zusammentut mit der Jing Wen?
Ja, ich glaube.
Mit der Jing Wen, das ist die ältere Tochter. Die jüngere Tochter taucht nur mal ganz kurz aus, weil die versucht, irgendwie ihn zu verführen. Und die ist aber noch irgendwie ihm zu minderjährig. Und dann stößt er sie davon. Und aber die schreibt selber. Und die schreibt so Kung-Fu. Und vor allen Dingen, was ich total sensationell fand, war, sie schreibt fantastischen Porno für eine Frau.
Das ist ein direktes Zitat, muss man dazu sagen. Es ist nicht Gregors Judgment, sondern das sagt er so in dem Film.
Genau. Und das hätte man sich natürlich dann interessiert, was haben die denn da geschrieben? Das erfahren wir leider nicht. Und also das heißt, wieder diese Bohemen, die wir sehen, das sind schon Leute, die eben nicht im elitären popkulturellen Bereich, im hohen Kulturbereich arbeiten, sondern die schlagen sich so durch, die schreiben Porn, die schreiben Pulp und nebenher arbeiten sie noch bei irgendeinem Hongkong-Zeitung und er muss sich eben auch, einfach weil er schreiben kann, muss er sich irgendwie verdingen und fährt eben auch nach Phnom Penh ins Kriegsgebiet, um dann darüber zu berichten. Ne?
Ja, ich finde, dass Geld so eine komische Rolle spielt in dem Film. Mir ist immer nicht klar, hat der viel Geld oder hat er wenig Geld? Weil es gibt so die Szene, wo er auf so eine Wette hinaus alle einlädt im Restaurant, dass sie Schlange essen und er verliert die Wette, muss sich noch den halben Schnurrbart abrasieren, aber kann sich das anscheinend irgendwie leisten, das ganze Restaurant auf das teuerste Essen einzuladen. Dann manchmal hat er viel Geld für die Frau und dann sagt er plötzlich, nee, ich kann mir das jetzt nicht leisten mit dir. Und das passt aber zu diesem Pulp Bohem wahrscheinlich, einen Auftrag gehabt haben und dann das Geld verprassen an einem Abend. Ne?
Das sagt der Ping ja auch an einer Stelle, wo er sagt, du weißt doch, wie er ist. Wenn er Geld hat, dann prasst er und dann ist er weit vorm Ende des Monats auf einmal komplett blank.
Ja, also das fühlt man. Ja.
Ja. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ja. 2046 ist die Fortsetzung eines Films von Wong Kar-wai, den er 4 Jahre vorher gedreht hat. Und der heißt In the Mood of Love. Und man muss eigentlich beide Filme als Double Feature sehen. Und die sind sogar inhaltlich miteinander verschmolzen. Das ist wirklich quasi eine direkte Fortsetzung, weil die Sun Li Jen, die ist zweimal auftaucht. Einmal als Schwarzwitwe, als die Falschspielgöttin in den Casinos von Singapur. Und die Geschichte von In the Mood of Love ist
In the Mood for Love, oder?
In the Mood for Love, ja. Dass er vorher verheiratet war und sie sind in Hongkong und die Sun Li Wang ist ebenfalls verheiratet und beide Partner von dem in demselben Apartmenthaus, die haben dann auf einmal eine Affäre und verabschieden sich und die beiden quasi bleiben übrig und haben so eine ganz, ganz zarte, aber nie deklarierte, richtige Beziehung. Und das ist seine große Liebe. Und als die dann zerstört wird, dann kippt bei ihm so ein bisschen der Lebenslauf und er flieht nach Singapur. Und da setzt dann eigentlich 2046 ein.
Okay.
Und deswegen, also falls euch dieser Film und diese Atmosphäre da drin gefallen hat, kann ich euch nur sagen, also es gibt ein Prequel und das ist ähnlich sensationell.
Gregor, wusstest du das vorher schon?
Ja.
Das hättest du uns doch sagen müssen.
Ich wollte euch nicht so, erstmal dachte ich, dass ihr das sowieso wisst. Zweitens,
das ist jetzt hart.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Da ist natürlich nicht die gute Nachricht. Übrigens, euch hat die Trilogie gefallen von Episode 4 bis 7. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Es gibt die Folgen Episode 1 bis 3. Nein, hier ist es anders. Erstens dachte ich wirklich, dass ihr das wüsstet. Zweitens, ich dachte allerdings, die wären nicht so, obwohl ich beide Filme gesehen habe, hatte ich die nicht eher so thematisch, atmosphärisch als miteinander verbunden gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt dieses alte Klischees, Asiaten sehen alle gleich aus. Ich habe teilweise diese wunderbaren Frauen nicht mehr auseinanderhalten können. Die sind alle toll, die haben alle unglaubliche Kostüme an.
Das ging mir aber auch so in dem Film. Ich hatte wirklich enorme Schwierigkeiten, die Gesichter auseinanderzuhalten. Mein Fehler, aber es ist einfach, also ich dachte dann plötzlich, hat die jetzt schon eine andere Rolle gespielt? Also es war so, also ich war verwirrt davon, ja. Dir ging das wahrscheinlich nicht so.
Tatsächlich nicht, nee. Ja, auch weil sie als Androiden dann immer aufgetaucht sind und da musste man ja die Gesichter dann zuordnen können.
Ja, aber du bist ja auch schon lange in China gewesen. Also du bist auch, du hast ja auch so einen Skill entwickelt, ne?
Ja, also ich bin auch jetzt, ich stehe auch manchmal in England auf der Straße und denke mir so, die ganzen Männer hier in Oxford sehen auch alle gleich aus, die ganzen Weißen.
Weißbrote.
Ja, haben alle das Gleiche an. Woran ich noch denken musste, was ich eben noch dachte, weswegen ich vielleicht dem Tony Leung seiner Figur gegenüber eine positivere Einstellung hatte. Es gibt von Wong Kar-wai noch einen anderen Film, auch ein Liebesfilm natürlich, My Blueberry Nights, in dem Tony Leung nämlich eine Hälfte eines schwulen Paares spielt. Die kommen auch ursprünglich aus Hongkong, fliegen aber zusammen, ich glaube, nach Brasilien. Und den fand ich auch total schön, weil es ist nämlich genau das, nämlich Hongkong, wie du sagst, ist Anfang erst einmal Kulisse gewesen, dann war Hongkong Martial Arts und in diesem Film ist es eben, es ist auf zwei Arten wunderschön, es normalisiert quasi zwei Gruppen, die eigentlich marginalisiert sind im Film, nämlich einerseits normalisiert es diese beiden Kantonesen, die halt aus Hongkong kommen und die einfach wie jedes Liebespaar, das könnten zwei Weiße, zwei Europäer, zwei Deutsche sein, die auf diesem, sie müssen sich irgendwie einander finden, sie müssen miteinander klarkommen, die fliegen halt nach Brasilien, dann sieht man, wie ihre Beziehung halt vor sich hingeht. Aber ich habe den Film ursprünglich gesehen, weil mein Mitbewohner mir empfohlen hatte, weil es nämlich auch diese homosexuelle Beziehung normalisiert. Ja. Das ist ein Film aus den 90ern, glaube ich. Aber diese Liebesgeschichte wird erzählt wie jedes andere Liebesgeschichte auch. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Deswegen Da fand ich den Tony Leung nämlich unheimlich gut. Da habe ich auch Wong Kar-wai zum ersten Mal richtig schätzen gelernt, weil er in den 90ern diese schwule Liebesgeschichte erzählt hat wie jeder andere. Und diese Homosexualität wurde quasi nicht thematisiert und es waren einfach zwei Männer, die einander halt lieben und die irgendwie aufeinander klarkommen müssen und deswegen nach Brasilien fahren und ihre Krise dadurch leben. Oder mal ist es eine Krise, mal ist es keine. Und deswegen hatte ich aber auch ihn, weil ich das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, die Rolle, die er da halt spielt, vielleicht habe ich ihn deswegen ein bisschen positiver einfach im Kopf auch gehabt. Aber auch wieder sehr ähnliche Stimmung vom Musik.
Wunderbar, dann habe ich ja auch einen Grund der Freude.
Leitmedium sogar zwei.
Ja, und es gibt noch diesen Hong Kong Express, war doch, glaube ich, sein erster, hieß der nicht so?
Das weiß ich nicht.
Also da spielt die Schauspielerin, die Lin Wang, also die
Sun Li Chen.
Nee, die Tochter.
Jing Wen,
genau. Die spielt dort die Hauptrolle und die ist so eine Art an so einer Imbissbude. Und die hört immer denselben Song. Der so ein ganz cheesy Schlager ist. Also total wundervoll und ich habe das Gefühl, diese absolute Enge von Hongkong klar macht, weil der Protagonist in dem Film, der lebt gewissermaßen so neben so einer Gangway-Rolltreppe, wo jeden Tag 10.000 Leute an ihm vorbeifahren, aber wirklich im Abstand vom halben Meter. Also diese Enge, die auch in diesem Hotel rüberkommt, also die spielt auch in dem Film eine große Rolle, weil der so komplett da so eingebacken ist in diese Stadt. Und ich habe das Gefühl, dass diese, jetzt nochmal zurück auf, ja, es ist die Frage, ist es eine Rahmenhandlung? Optisch funktioniert es ein bisschen als Rahmenhandlung, weil wir 2046, der Film eröffnet mit dieser Zukunfts-Mega-Metropolis-Welt.
Wo man auch denkt, das ist Science-Fiction.
Ja, diesen ganz komischen 90er-Jahre-Cyberpunk, also so ein Spiel, vielleicht sogar Post-Cyberpunk-Ästhetik hat mit ziemlich so Japan-Neon-Pop-artigen überzeichneten Farben. Sehr interessant, also nicht richtig gut, weil es sieht alles so ein bisschen billig aus, aber man merkt, okay, mit dem, was sie da so hatten, machen sie gute Effekte. Und ich habe das Gefühl, ich nenne es mal diesen Time-Tunnel-Effekt, das ist ein verfremdeter Ansicht von dieser Rolltreppen Tunnelfahrt, die ist schon mal in dem Chungking Express.
Ja, Chungking Express, ja, das stimmt.
Das ist lustig, weil ich habe tatsächlich, wo ich exakt die Gedanken gehabt, Mann, sieht die Science-Fiction aus wie 90er? Also es war wirklich, 90er war wirklich in meinem Kopf und auch danach, aber auch ein bisschen billig. Also ich hatte wirklich genau dieselben Gedanken dazu und dachte, ich wisst ihr, bestimmt, in welchem Jahr der rausgekommen ist, ne?
2004. Und er hat 5 Jahre dran gearbeitet.
Ja.
Und die beiden Filme, dieses In the Mood for Love,
In the Mood for Love,
sind quasi fast parallel oder es gibt einige Szenen sogar, die in beiden Filmen drin sind oder aus dem Konglomerat oder Konvolut, weil der arbeitet total ohne Drehbuch. Mhm. Deswegen musste er auch teilweise für Filme China, also die Volksrepublik, verlassen, weil die Zensurbehörden gerne vor Freigabe des Projekts das Drehbuch gelesen hätten. Und er hat gesagt, ich habe kein Drehbuch. Und er hat 10-mal mehr gedreht, als in dem Film drin ist. Das heißt, er arbeitet die Sachen, was man überhaupt nicht mehr sieht. Er arbeitet das einfach in so einer improvisatorischen Art mit den Schauspielern. Und er schneidet bis zum Schluss. Und beide Filme, The Mood for Love und auch der Nachfolgefilm 2046, sind in Cannes, wo sie auf dem Filmfestival dann das erste Mal Weltpremiere hatten, wirklich noch mit der heißen Nadel. Bei 2046 war es sogar so zum ersten Mal, dass die Pressevorführung zeitgleich mit der großen Gala-Vorführung stattfand, weil einfach die Pressevorführung, die ist normalerweise morgens um 8.30 Uhr und die Gala ist um 17.30 Uhr. Ne? Und die wurden das beides zusammengelegt, weil der Film einfach noch nicht fertig war. Und, und ich glaube sogar, dass selbst nochmal der Termin innerhalb des Festivalkalenders nochmal verändert worden ist. Und also der ist richtig wahnsinnig und ich glaube, man kann auch wahnsinnig werden, weil gerade das ja so eine collagenartige Geschichte ist, was ja auch, man bewegt sich da in so einem Sog. Wahrscheinlich war auch total unglücklich mit dem Film, weil in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass man gar nicht mehr weiß, dass man einfach zu nah dran ist, um wirklich das einschätzen zu können. Und ich hatte gedacht, und deswegen habe ich den eigentlich vorgeschlagen, aber ich habe vielleicht also euch auch vorgeschlagen, weil ich dachte, es wäre ein Unglück, also ein artistisches, künstlerisches Unglück, dass er einen Science-Fiction-Film wirklich machen wollte und dass die Produktion quasi in den Arsch gegangen ist und dass er quasi aus den Fragmenten quasi diesen 2046 quasi improvisiert hat aus quasi den Restbeständen und Elementen und Motiven von dem vorherigen Erfolgsfilm und gesagt hat, jetzt will ich aber nicht alles wegschmeißen und deswegen mache ich daraus quasi diese fiktionale Rahmenhandlung, die einfach Elemente aus dieser Science-Fiction-Novelle des Chow visualisiert. Und da ist natürlich in dieser Science-Fiction-Welt, die also wirklich nur so ein paar Themen anspricht, Androiden, also so ein bisschen diese klassischen Elemente aus Blade Runner sind eigentlich reagiert es auf Blade Runner, kann man schon sagen. Es gibt die Androiden, aber es gibt diese wunderbare Idee, dass diese Androiden so eine leichte Alterungserscheinung, also so Ausfälle haben, und zwar die reagieren einfach mit einer hohen Latenz. Und das ist aber eigentlich das Problem von Chow, dass er hat so eine Art emotionale Latenz, wenn sich Bai Ling wirklich danach sehnt, mit ihm eine feste Beziehung zu haben, dann macht er zu und 18 Monate später auf einmal merkt er, dass eigentlich die Liebe seines Lebens hätte sein können. Ja. Oder dass er nie so eine intensive Geistesverwandtschaft hatte wie mit Jing Wang, mit der er geschrieben hat. Und dass er auch noch so blöd ist am Weihnachtstag, wo sie, weil sie nicht alleine sein wollen, dazu kommen auch nochmal, das ist auch eine wunderbare Metapher, also am Weihnachtsabend wollen sie nicht alleine sein und da lädt er sie in die Redaktion ein und dann ermöglicht er ihr ein Telefonat mit dem japanischen Freund.
Das findest du blöd?
Nee, für ihn ist es blöd, weil dadurch kommen die beiden wieder zusammen. Die waren schon praktisch getrennt, weil Japan, Kriegsgegner, also da waren ganz, ganz starke Trennungsgründe, dass das gar nichts werden könnte. Und auf einmal ermöglicht er mit quasi seiner Medienprivilegiertheit, dass er in der so ein Überseetelefonat aus der Redaktion ermöglicht und dann sind die wieder auf einmal begeistert und das nächste Mal hört er, dass sie heiraten wollen.
Mhm. Auch Notiz dazu, Weihnachten ist ja in China kein großes Ding, das große Ding ist ja chinesisch Neujahr. Deswegen ist es tatsächlich, es gibt es in Japan sehr stark und in China glaube ich auch so ein bisschen, dass man an Weihnachten mit so mit seinem Significant Other, also seinem Partner oder seiner Partnerin, essen geht.
So ein Valentinstag.
Ja, sie haben auch noch diverse andere Valentinstage, weil sie total gerne, aber ja.
Aber das ist schon real, auch fürs Jahr 66. Also ist es wirklich komisch, weil für einen westlichen Beobachter ist das Weihnachtsfest genauso schön oder schrecklich als so eine Nullstellung der gesamten Gesellschaft, wo alles quasi so ein Reset stattfindet.
Nee, überhaupt nicht. Das ist das, was ich meine. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema.
Ja.
In Hongkong mag es ein bisschen anders sein, nochmal, weil sie den großen britischen Einfluss hatten. Mhm. Aber das große Ding ist wirklich, das chinesische Neujahr, und einfach um mal zu dick, also so klar zu machen, wie wenig das ein Reset ist.
Ja.
Ich hatte als ich in Beijing war, am ersten Weihnachtsfeiertag eine Klausur. Eine Literaturklausur morgens um 10.
Ja.
Das ist egal. Das ist komplett, macht überhaupt, du merkst es gar nicht.
Ja.
Es ist kein Feiertag, nichts ist frei, nichts. Du merkst es nur kommerziell. Weil du hast überall Weihnachtsmänner und ein Weihnachtsschaf und es gibt ganz tolle Bilder von dem Weihnachtsschaf in Beijing. Es ist ein riesiges leuchtendes.
Was ist das Weihnachtsschaf?
Es ist ein riesiges leuchtendes Schaf.
Das goldene Kalb.
Das vor einem Einkaufszentrum steht, im krassen Shopping-Distrikt Sanlitor. Aber Weihnachten ist komplett überhaupt nichts. Deswegen fühlt das, glaube ich, auch ganz anders, wenn man das als Westler schaut.
Ja. Also ich war auch erstaunt, weil in der ersten Hälfte des Films spielt ja Weihnachten keine Rolle. Und da wird aber über Buddhismus gesprochen.
Ja.
Und da dachte ich noch, ach toll, also überhaupt ging es mit dem Film, ich dachte, schön mal nicht europäischen oder am europäischen Film zu sehen, ja, sondern mal von der anderen Seite. Und dann wurde noch über Buddhismus geredet und dann dachte ich auch noch so, wow. Und dann kam plötzlich Weihnachten. Ja, und das war wie so ein kleines Klatsch ins Gesicht, weil das optisch auch schon so ein bisschen, ich sag mal, in unsere Richtung geht. Da sind auch noch, wenn so kleine, das ist nicht so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung irgendwo zu sehen, in so einem Schaufenster, irgendwas war da. Also Tatsache sieht man keine Weihnachtsmänner oder so, aber so vom Gefühl her ist das so ein europäisches Weihnachten, weil er sagt, er will nicht alleine sein an dem Weihnachtsabend. Und das hat mich total überrascht.
Aber das ist halt jetzt Romantische, ne? Weil du eigentlich mit einem Partner, glaube ich, da essen gehst. So das Ding, also das ist so das, also zu einem Liebesfilm passt das halt. Zu einem Familienfest, also es wäre total unangemessen, das chinesische Neujahr damit reinzubringen, weil das ist das, was du mit der Großfamilie feierst im Endeffekt. Da kommen.
Ja, aber ich wollte wissen, es ist schon. Also ich wollte wissen, ist das ein totales künstlerisches Mittel, dass da Weihnachten drin ist, oder passt das schon in die Geschichte?
Ich würde sagen, es passt von dem Liebesaspekt her.
Ja.
Also vielleicht, ich weiß halt nicht genug darüber, welche Rolle genau das in Hongkong spielt. Hm. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, dass das
klingt plausibel auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja,
ist interessant.
Und dann gibt es ja noch in der Science-Fiction-Ebene diese Sequenz, dass es heißt, dieser Zug, der ewig auf dem Rückweg von 2046 wieder zurück, wo auch immer hinführt. Dass der, wenn der die Distrikte 12:24 und 12:25 durchfährt, dann wäre es eisig kalt und den Passagieren ist angeraten. Da kam ich mir vor wie die Deutsche Bahn, weißt du, wenn wieder Winter ist, dass sie sich doch. Und du sagtest, dass ich Significant Other, aber hier heißt es einfach, die Reisenden sollen sich aneinander kuscheln, aber es gibt keine Reisenden, es gibt nur ihn als Passagier und diese Standard Hostess-Droids, ja, und dann muss er sich halt mit dem Droiden zusammenkuscheln und der Droide ist dieselbe Schauspielerin wie die Jing Wen,
ja.
Ja, und mein Gefühl ist, dass das einfach eine Metapher dafür ist, dass er eigentlich nicht allein sein konnte und sich mit ihr so ein bisschen vergnügt und die Zeit vertrieben hat. Das kam auch noch in einer anderen Gesprächssituation nochmal rüber. Und dass er quasi dann, aber mit dieser Latenz, die sonst die Droiden haben, verspätet merkt, dass das eigentlich seine Chance gewesen wäre auf einen wirklichen Herzens- und Lebensmenschen. Und wo du das am Eingang gesagt hast, also es gibt diese sein Fazit ist so ein bisschen, das Schlimmste ist, wenn man seinen Herzensmenschen quasi zu früh oder zu spät trifft, dann gibt es keine Kompatibilität da rein. Und das ist ihm da passiert und vielleicht auch in den anderen vier Beziehungen, die wir da so sehen. Es sind ja jetzt nicht so viele, so ein paar andere Techtelmechtel, das kriegen wir nur so am Rande mit, aber es sind in dem Film 2046 vier, ich sag mal, ernstzunehmende Beziehungen, die da auftauchen.
Also ich war ja sehr, sehr negativ dem Herrn gegenüber eingestellt, ja. Habe ich ja schon erzählt. Und mein erster Gedanke war, als er mit der Androidin anbandelt. Ich fand es übrigens sehr schön, dass in der deutschen Übersetzung sie mal der Androide gesagt haben, aber es ist ja eine Frau. Also das ist ja sowieso ein spannender Überlegung, wie man das benennt dann Tatsache, weil es ja trotzdem eine Maschine, ich sag mal, die mit der Androidin anbandelte und sich relativ schnell herausstellte, dass die ja Alterserscheinungen hat und immer langsamer wird. Und mein erster Gedanke war nicht, das ist jetzt für ihn ein Spiegel seines eigenen Verhaltens, sondern oh, endlich hat er jemand, der, endlich hat er eine weibliche Gespielin, die nicht so stark ist. Ja, weil die anderen Frauen waren doch immer relativ starke Charaktere und plötzlich war so das Dominanzverhältnis irgendwie klar und die war nicht emotional aufdringlich für ihn. Die hat halt nicht gesagt, ich liebe dich, nimm mich, sondern war irgendwie nur da und entsprach für mein Gefühl dem, was ihn, dem Muster, das er eigentlich immer an den Tag gelegt hat, dass er eigentlich immer nicht er wollte ja immer nicht zu viel näher, ne? Sobald eine bestimmte Grenze überschritten war, hat er dem alle weggeschickt. Und das hat, genau hat sie nicht gemacht. Also diesen Fehler hat sie nicht gemacht.
Und da müsste man erstmal diesen Japaner in dem Zug auch als alter Ego von Chao sehen. Also das kann man sehen. Aber so verlottert, wie der in seiner spät-90er-artigen, so spät-adoleszenten Jugendlichkeit so einen Japano-Nippon-Grunge oder Techno-Style ja. Da. Und wenn man sich den dagegenüber diesen Mid-Century perfekt, also er ist kein perfekter Gentleman, aber er sieht für heutige Verhältnisse finde ich richtig gut aus.
Okay. Ja. Ich habe mir ist die ganze Zeit aufgefallen, wie schlecht seine Krawatte immer sah.
Echt?
Ja. Nee. Weil ich jetzt, seit ich in Oxford immer regelmäßig zu irgendwelchen Formal Dinners gehe, nein, trage ich tatsächlich selber immer Krawatte, ja. Weil ich keinen Bock auf Kleider habe.
Ah, dann werde ich.
Aber deswegen ist mir die Krawatte aufgefallen.
Okay,
die ganze
okay.
Zeit.
Ich glaube, dann werde ich, falls ich mal wieder Krawatte tragen muss, werde ich vorher eine Video-Verbindung zu dir suchen, dass du mir Rat gibst.
Was ich kenne nur den einfachen Windsor, dann hört's aus.
Was der richtige Knoten ist. Ja, also da bin ich noch ganz, ganz, ganz ratlos, wie man das miteinander übereinbringt. Was mich jetzt aber auch wieder ein bisschen glücklich gemacht hat, das kannst du, Katharin, jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, weil du das letzte Picknick vielleicht nicht mitbekommen hast mit Tante, das wir vor ein paar Wochen hier hatten. Und da war der Film Dark City unser Thema. Und Dark City ist ein Film, der spielt in einer Stadt, der ist hochstilisiert, du hast keine Massenszenen, sondern es sind eher so Einzelszenen, alle perfekt ausgeleuchtet, es ist praktisch immer dunkel, die Leute sind nicht zeitgenössisch angezogen, sondern eher in so einem zwischen 30er und 50er Jahre Stil so pendelnd und ich saß so ganz glücklich und habe gesagt, beim letzten Mal konnte ich nicht erklären, was falsch bei Dark City ist und mir sauer aufgestoßen ist, während ich hier bei 2046 genau sagen kann, das ist auch alles inszeniert, das ist allein wie dort eine Zigarette geraucht wird, wie der Rauch da entsprechend so zart rübergeht. Der Film ist in CinemaScope. Also ein absolutes Briefkastenformat war es eigentlich bei mir auf dem Laptop. Aber es ist natürlich im Kino dann der Wahnsinn. Also du hast teilweise die Möglichkeit, das Bild, das macht er auch quasi in Viertelteile. Du hast quasi drei Viertel schwarz und ganz außen siehst du nur mal eine Person. Also diese Stilisierung ist da. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es echtes Leben. Also ich würde gerne in der Zeit gelebt haben. Ich würde die gerne treffen wollen, ja. Und man sieht von der Stadt gar nichts. Man sieht diese Bruchbude, man sieht man sieht dann das andere Restaurant, wo die sich dann mal so zum Schlangeessen treffen. Ein paar wenige Takes, wo die so irgendwie an Geschäften vorbeilaufen. Das kann aber, kannst du in jedem x-beliebigen 3x5 Meter Filmstudio nachbauen. Und ansonsten diese Absteige.
Aber das ist ja auch, also das ist auch wieder das Schöne daran, dass es Hongkong eben nicht als die Metropole mit der krassen Skyline feiert, ja, sondern der Film feiert ja eigentlich ein Gefühl,
ja,
da, was der ganze Film irgendwie vermitteln soll. Nämlich, also du sagst ja mit dieser Enge, mit den, also mit dem Licht spielt, glaube ich, auch eine Riesenrolle. Ja. Also wie Licht halt benutzt wird mit dieser Musik, also es ist ein Gefühl, was er vermittelt. Und gerade das ist ja auch wieder schön. Das ist halt, wie du halt sagst, einfach, das zeigt quasi ein Hongkong, was niemand außer, also was ganz viele Leute in Europa oder in den USA oder Amerika noch nie gesehen haben.
Ja.
Das ist auch genau wieder das.
Ich habe das ja auch an Dark City gedacht, als ich das geguckt habe, weil du hast ja eben ganz viele Eigenschaften aufgezählt, dunkel, eng und so weiter, und die treffen halt auf beide Filme,
ja,
zu.
Ja. Ja,
das ist, hast du Dark City gesehen?
Noch nie, nee. Werde ich aber auf meine Liste setzen
jetzt. Ja, Gregor hat wirklich herzlichst abgelästert. Letztlich habe ich noch nie so in Rage erlebt. Ja?
Und es war so schwierig für mich zu erklären, warum das so falsch ist, und jetzt habe ich auf einmal, obwohl das in der Beschreibungsebene genau dasselbe ist, wo ich sage, das ist absolut richtig.
Ja. Also man kann die Filme tatsächlich kontrastieren, obwohl die eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie schon, ne? So von diesen vielen Eigenschaften, die du gerade aufgezählt, ja, hast, ja.
Also das war jetzt wirklich auch wieder so ein Zufall, wie diese Weihnachtsgeschichte, die da mit reinspielt, die ich nicht vorhatte. Also 2046 war wirklich für mich ganz klar, ich wollte, dass wir was haben, wo wir deine China-Kompetenz irgendwie antriggern können. Das war der einzige Ansatz, und dass sich das jetzt so interessant nochmal auf den Dark City Film vom letzten Mal draufsetzt, das ist für mich persönlich die Überraschung mithin. Und was ich auch nochmal so spannend finde, dieses sind zwei andere Aspekte, so ein bisschen das ja, so ein Proust-Gefühl, so auf der Suche nach der verlorenen Zeit, mhm, kommt, also es ist ja so wirklich so eine Elogie, und man will wirklich sich da rein versetzen. Man, also gerade als ich das erste Mal im Kino gesehen habe, ich habe den Film gar nicht verstanden, aber ich war trotzdem glücklich, als ich rausgelaufen bin. Also nicht, weil er vorbei war, sondern weil es einfach noch so der Nachklang war, so nachhaltig. Und mir ist dann auch, ich habe dann überlegt, irgendwie ist der Wong Kar-wai sowas wie, hatte ich das Gefühl, das ist wie Fassbinder für Deutschland. Und ich wusste das, konnte das nicht so richtig einordnen, bis ich dann auch noch mal gemerkt habe, dass der Per Raben, der hat sehr viel Musik für Fassbinders Filme gemacht, dass der auch mitgewirkt hat an dem Soundtrack. Neben einem japanischen Musiker, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und also diese Fassbinder-Stimmung, auch die starken Frauenpersönlichkeiten, die da mit reinkommen, und eben auch diese Inszenierung eines vergangenen Gefühls. Also der Fassbinder hat dann ja Lola und Marlene, also er hat ja mehrere, so eine Trilogie von so großen, Lili Marlene, ne? So eine Trilogie von großen Frauenfilmen gemacht, die ähnlich quasi so ein Reenactment eines bestimmten Gefühls, das er vielleicht auch als Kind auch so miterlebt hat.
Den Vergleich mit Auf der Suche nach der verlorenen Zeit finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe das ja, habe ich auch mal drüber geblockt. Ich glaube, du hattest es gesehen, dass ich das ja angefangen habe zu hören, weil, mhm, ja immer alle drüber reden, aber keiner hat es gelesen. Mhm. Und ich habe die ersten anderthalb Bücher, glaube ich,
ja,
immerhin gehörbucht. Und da geht es ja auch darum, genau, dass das so eine romantische Zeit der Bohemen beschrieben wird, und die Worte sind ja auch gerade so gefallen. Ja. Deswegen passt das sogar ziemlich, ziemlich gut als Vergleich. Ja.
Hat es denn jetzt dein Leben verändert, dass du jetzt so viel, schon so vorgedrungen bist in Zwans Welt?
Ja, weil ich die Konsequenz dieser Literatur hat mich dann doch überrascht. Also am Anfang, ich habe es ja wie gesagt gehört, und das ist so, ich glaube pro Buch, ich weiß es nicht, 20, 30 Stunden. Ich liebe das ja so extrem lange Hörbücher zu haben, mit so einer ganz sonoren Stimme, die so einfach so vorliest. Und am Anfang bin ich fast gestorben, als die Aufwachszene beschrieben wird. Das fängt ja, glaube ich, damit an. Schläft der ein oder wacht er auf? Das beginnt im Bett eigentlich in Swans Welt. Und im wahrsten Sinne des Wortes stundenlang wird beschrieben, wie der so langsam erwacht. Und das macht dich so fertig, wenn du es gewohnt bist, wirklich weiter zu klicken, Action, verschiedene Szenen, die gegeneinander geschnitten werden, auch in Büchern ja heutzutage. Ja, du hast heutzutage so in vielen Büchern, dass so ständig Szenen sich abwechseln, verschiedene Handlungsstränge zusammenlaufen. Und das ist die komplette Antithese dazu. Und das muss dich wirklich aushalten, das da erstmal so rüberzukommen. Und dann habe ich aber Tatsache ein Frankreich erlebt, in das ich auch gerne gegangen wäre. Ja, ist einfach schön, was die da beschreiben. Und vor allen Dingen beschreibt der unglaublich schrullige Charaktere. Und ich liebe schrullige Charaktere. Da sind immer so die Tanten und so. Und die sind so schrullig, weil die klatschen die ganze Zeit nur. Und eigentlich geht's die ganze Zeit darum, dass irgendwas passiert, worüber man klatschen kann. Und ganz groß, und das ist toll. Und das Lustige ist,
die klatschen nicht so, sondern nee,
also
die tratschen.
Also tratschen, genau. Okay. Das ist mein,
ja. Ah, okay. Ich hab auch.
Das ist ja witzig. Ja, gut, ich hätte jetzt gedacht, das wäre klar. Nein, die tratschen. Und die ganze Zeit geht es darum, wer hat wen nicht gegrüßt auf der Straße und so. Also so Dinge, die uns heute völlig aneinander vorbeigehen. Aber das ist ein großes Thema.
Was heißt, wer hat wen geblockt und wann gemutet?
Und das hat mir sehr Spaß macht. Ich halte mir noch offen, die anderen Bücher auch noch zu holen, wobei du natürlich erstmal das Prinzip begriffen hast nach dem ersten Buch. Mhm. Und es ist aber eine abgefahrene Schreibweise auch, weil der wechselt so zwischen Ich-Erzähler, dann beschreibt er eben plötzlich von diesem Swan und dann wechselt es wieder zurück. Und das ist so eine Meditation. Er hat das ja auch über mehrere Jahrzehnte geschrieben, diese Bücher. Also ich bin wirklich froh, das gemacht haben wir schon allein, wenn du jetzt sagst, das ist wie auf der Suche nach Verlängerungszeit, ist wirklich einfach zu verstehen und sagen, ich weiß, was du meinst. Also ich kann es nur kannst du empfehlen. Ja.
Und ich konnte es gar nicht so richtig, weil ich bin gar nicht so in Swans Welt eingedrungen oder letztens eine Mutter einer 14-jährigen Tochter erzählt mir dann auf einmal so, tja, im Schatten junger Mädchenblüte oder so, das ist auch eines der Bücher heißt so,
ne? Glaube ich, ja.
Und die brachte quasi mal so kurz diesen, und ich so, das ist aber eine interessante, bis mir dann so, das kenne ich doch, das ist aus auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ja. Es gab noch eine lustige Anekdote dazu, ich habe das halt als Hörbuch geholt und habe dann aber festgestellt, wow, da sind schon tolle Zitate drin, die würde ich mir gerne aufheben. Man weiß ja nie, wann man die braucht und wollte mir das E-Book holen und eigentlich gehe ich bei so alten Büchern davon aus, dass die so für 1 Euro hier so irgendwo hinterhergeschmissen werden. Das Interessante ist, es sind ja, glaube ich, 7 Bücher und die Bücher 2 bis 6 kriegst du für, ich weiß es nicht, 5 Euro bei Amazon, aber den ersten Band nicht. Der erste Band kostet 20 Euro, wo mir relativ klar ist, weil, dass da diese Ökonomie dahinter steckt, dass ganz viele Leute anfangen, das zu lesen, viel Geld dafür ausgeben und der Rest dann nicht mehr.
Ja.
Ich finde das ganz interessant, weil was du gerade gesagt hast, auch mit diesem, dass halt diese Szene so lange beschrieben wird. Sorry, ich muss jetzt wieder an China denken gerade, aber ein guter Freund von mir, der auch selber schreibt, hat sich jetzt in chinesische Internetliteratur verliebt. Das ist in China ein Riesending. Also nicht nur so Fanfiction, sondern wirklich Internetliteratur, die einfach online gepostet wird. Es sind tausende von Kapiteln, teils sind Mengen an Text, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat ganz begeistert davon erzählt, ich habe das auch selber noch nie gelesen, er hat ganz begeistert davon erzählt, nämlich genau deswegen, weil er sagt, es gibt Sachen, die kann man in der Qualität, die haben nichts mit Qualität zu tun, sondern es gibt was, was man in Quantität machen kann. Und das ist, sich an Charaktere gewöhnen und Leute wirklich kennenlernen, weil sie immer wieder gezeigt werden, in verschiedenen Situationen, und solange so ein bisschen Handlung da ist, auch wenn sie sehr langsam ist, dann ist das genug, um weiterzulesen und diese Menschen kennenzulernen. Das fand ich total spannend, dass ich genau daran gerade gedacht habe.
Du bist ja aber der Gregor auch Experte für besonders lange Erzählungen, oder? Ich muss sagen, ich sitze hier so gerade und hinter Gregor liegt so ein Stapel Perry Rhodan.
Nee, eines der größten Nicht-Internet, wohl inzwischen ja auch online zur Verfügung stehend, glaube ich, nach wie vor einer der größte Textkorpus überhaupt, der im fiktionalen Bereich existiert. Seit 55 Jahren, jede Woche, plus noch eine fortschreitende Handlung von inzwischen, glaube ich, so in der Gesamtheit, glaube ich, vermutlich drei Dutzend Autoren, die daran gearbeitet haben. Aktuell sind es immer so 10 bis 12 plus Gastautoren, die daran arbeiten. Und ich vermute, dass ich irgendwie, ja, wahrscheinlich 3/4 des Hauptstrangs gelesen habe. Aber ich vergesse sehr viel.
Aber man erinnert sich dann, da war was, oder?
Ja, ja. Und was ich aber noch nochmal auf den Science-Fiction-Aspekt hin, mir ist noch eine andere Idee gekommen. Und da weiß ich nicht, ob ihr das kennt, Cloud Atlas. Habt ihr den Film gesehen?
Nein. Aber er sagt mir was.
Ja, sagt mir auch was.
Und weil dort...
War das ein Anime oder?
Nee, Cloud Atlas ist erstmal ein Roman, der quasi so von seiner Konzeption und Komposition her angelegt war wie ein, Palimpsest? Wie heißt denn das, wenn von vorne und hinten der Satz gleich lautet? Ist ein Palimpsest, ne? Also so wie Anna, aber
ich weiß, was du meinst. Mir also, kommt das Wort auch dafür bekannt vor, aber ich würde es jetzt nicht bestätigen.
Dass wir machen ein Fach.
Palindrom?
Palindrom, glaube ich, ja. Also das heißt, da sind irgendwie 6 Handlungsebenen und die sind quasi spiegelbildlich angeordnet. Und wenn man diesen Roman durchliest, dann und mit so einer gewissen literaturwissenschaftlich geschulten Blick so mal das sich von der Ferne anguckt, dann merkt man, dass der komplett durchstrukturiert ist. Und im Film, und deswegen galt er irgendwie als nicht verfilmbar, und dann hat der, ich glaube, der Tom Tykwer hat den verfilmt vor einigen Jahren.
Das ist witzig, weil ich dachte, als du den Filmtitel gesagt hast, dachte ich, das war das mit Tom Hanks, aber wahrscheinlich habe ich nur...
Ja, das ist mit Tom Hanks.
Okay, doch, ja. Ja. Ich dachte jetzt, weil du Tom Tykwer gesagt hast, dann war das der andere Tom.
Nee, der Tom Tykwer ist der Regisseur und Tom Hanks ist einer der Stars und Halle Berry auch. Und es war so der Versuch des deutschen Films, quasi nach Metropolis mal wieder so einen giganten Science-Fiction-Film zu machen.
Ach, das war ein deutscher Film?
Das war es gibt keinen deutschen Film mehr. In einer 100 Millionen oder 200 Millionen Dollar Riege gibt es keine deutschen Filme, aber quasi unter deutscher
aber angedeutscht.
Unter deutscher Führung. Ein Hollywood-Film unter deutscher Führung, ja, war das. Und der ist so ein bisschen gefloppt. Also der war hoch ambitioniert und selbst Dietmar Dart, den ich sonst hoch schätze, hat sich gewissermaßen in die Verkaufs- und Marketingmaschinerie einkaufen lassen und hat sich mit all seiner Textkunst da so eine wohlwollende Kritik abgequält. Aber eigentlich konnte niemand mit dem Film was anfangen, insbesondere hier in Deutschland nicht, weil der popkulturelle Hintergrund der Kritiker, der echten Filmkritiker, ja, für Science Fiction nicht da ist. Ne? Die konnten das nicht so gutieren. Aber einer dieser 6 Szenen oder 6 Teilhandlungen dieser Film spielt also wirklich in fernster Zukunft und auch in fernster Vergangenheit und ähnlich, also fast wie 2001, der will alles, ja. Und was im Film die Erzählstruktur darstellt, haben sie im Film, oder nochmal, was im Roman die Erzählstruktur ist, ist im Film eine Soundtrack-Struktur, dass sie immer, wenn bestimmte Elemente quasi wie so Zahnräder zusammenpassen über die Epochen, dann kommt so immer so ein bestimmter Sound oder ein bestimmtes melodisches Muster, und damit verknüpfen die das. Und da gibt es eben eine Szene, und da habe ich das Gefühl, die haben eigentlich die Handlung von 2000, also die Science-Fiction-Handlung von 2046 gewissermaßen geklaut, weil da gibt es auch so Pleasure-Robots, die anfangen, so einen eigenen Kopf zu entwickeln, und einer von ein weiblicher Roboter, der fängt an zu denken, und dann flieht er und wird dann von einem Helden gerettet, und da gibt es der Tom Tykwer, der Film ist so groß, dass der Tom Tykwer das mit den Wachowski-Geschwistern zusammen gemacht hat. Das waren 3 Regisseure,
oh, wow.
Also die beiden Matrix-Macher plus Tom Tykwer. Jetzt, also es war wirklich eigentlich so, von der Papierform hätte es der größte Film aller Zeiten sein müssen. Ne?
Aber man sieht, man kann den besten Film aller Zeiten nicht kaufen. Das finde ich auch sehr beruhigend.
Ja, wie so als so Geld schießt keine Tore, ne? Und aber ich glaube, der Film ist eine zweite und vielleicht auch einen dritten Blick wert. Er ist dann vor einiger Zeit dann jetzt auch im Fernsehen gelaufen und ich fand es dann gar nicht mehr so schlimm. Mein Problem war, als die versucht haben, den so marketingmäßig rüberzubringen, dass ich nicht verstanden habe, worum geht's. Die haben es nicht geschafft, in a nutshell zu erklären, worum es geht, weil dieser Film zu verblasen ist.
Ja, aber du hast doch selber gesagt, 2046 kannst du auch nicht erklären, oder?
Doch, wenn ich sage, es ist ein bisschen wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit, eine chinesisch-westliche Diaspora-Kultur der Mitte der 60er Jahre aufzeigen zu wollen, dann ist das ein One-Liner. Ja, und dann auch als in Form eines großartigen Liebesmelodram. Und dass der Science-Fiction-Aspekt quasi nur so ein Aufhänger ist, um dieses Story uns darzubieten, dann funktioniert das. Aber bei Cloud Atlas gelang denen das nicht, weil das zu disparat war. Und am Ende hieß es, im Prinzip war dann der One-Liner, es gibt all universelle menschliche Qualitäten, die in allen Zeiten wirksam sind. Und quasi so ein bisschen dahinter, es gibt sowas wie morphogenetische Felder, das heißt eine gute Tat von vor tausenden von Jahren spiegelt sich gewissermaßen in über
also schon wieder so ein Christenzeug
wie heißt das? Mir fällt jetzt gerade in Star Wars diese komische Jedi Blutkörperchen nicht ein, die sie in Episode 1 eingeführt haben, die sie jetzt im neuen Kanon ja wieder rausgeschrieben haben. Mitochondrien oder sowas. Auf jeden Fall, diese Musik ist genau dieses überzeitliche Element, das dann quasi durch alles wirksam wird. Und man muss dem Film wirklich eine zweite und dritte Chance geben. Vielleicht schauen wir uns demnächst mal an und gucken mal, ob wenn ich doch was, eine gute Szene in dem Film finde. Aber wie gesagt, diese eine Element aus so einer Future Cyber City, also ist so, glaube ich, so ein Future Seoul, so ein Hightech Korea, wo das spielt und da entsprechend eine Pleasure Unit anfängt, eigene Gedanken zu haben und sich auf den Weg zu machen. Das hatte ich dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass da jemand 2046 gesehen hat und gedacht hat, 10 Jahre später oder 7 Jahre später, jetzt mache ich mal das, was der Wong Kar-wai damals nicht hat drehen können oder wollen oder aus welchen Gründen es nie gemacht hat. Aber ich habe diese Szene gesehen. Aber andererseits gibt es ja das Buch, das da irgendwie schon, glaube ich, schon vorher existiert hatte.
Aber es ist ja auch ein Narrativ, das immer wieder vorkommt. Ich meine, Westworld ist komplett darum strukturiert, diese Idee. Ne?
Das war ja das, wo du gerade momentan begeistert bist. Ne?
Ja, wo ich sagte Westworld. Ja. Ich wurde ja auch gefragt, aber ich meinte sogar Westworld oder The Expanse.
Ja.
Wobei bei The Expanse die Bücher deutlich besser sind als die Serie.
Ich habe die Serie noch nicht gesehen.
Sie wird ein bisschen hingerotzt.
Ja.
Also es ist Unterhaltung, aber es ist jetzt nicht so. Kann man Westworld, habt ihr das gesehen oder schaut ihr das?
Noch nicht.
Das Witzige ist, wir haben gerade bei MoviePilot haben wir gerade so an der Mannequin-Challenge teilgenommen, die ihr vielleicht kennt. Es gibt jetzt so seit einem Monat oder seit 2 Monaten im Internet die Hashtag Mannequin-Challenge, wo man meistens in der Firma, aber auch in irgendwelchen Gruppen so Videos macht, wo halt alle wie eine Schaufensterpuppe dastehen. Und bei MoviePilot haben wir bei MoviePilot hast bestimmt irgendein Video.
Ja, ich kenne das Meme jetzt aus The Voice of Germany, haben sie es in der Halbfinalshow gemacht, haben sie 4000 Leute eingefroren.
Ja.
Und aber das war wirklich beeindruckend, weil sie haben es geschafft, einen endlos langen Kameragang durch die gesamten Ränge, über die Bühne, bis hinter die Kulissen, bis dann in die Räumlichkeiten, wo sich die Künstler fertig gemacht haben. Und ich habe ernsthaft überlegt, ob das vielleicht ein Kameraeffekt ist, dass es eine 3D-Kamera ist, die, ich habe irgendwie überlegt, das kann nicht sein, dass, dass Menschen das, vor allen Dingen so viele, es schaffen, so ruhig zu, vor allen Dingen die Art und Weise, also der eine, also alle waren so irgendwie in so, wirklich wie eingefroren, es war echt beeindruckend und ich wusste nicht, dass das Mannequin heißt.
Genau, das heißt Mannequin, ich habe das erste Video, was ich davon gesehen habe, war von Fußballclub, in dem Ronaldo mitspielt.
Real Madrid.
Genau, Real Madrid. Und da steht er so nur in Unterhose. Das ist Kulturgut, dieses Video. jedenfalls haben wir bei MoviePilot ein Westworld bei MoviePilot gemacht. Und ich habe Westworld noch nicht gesehen, aber nachdem ich jetzt unser Video gesehen habe, habe ich ungefähr eine Ahnung, worum es bei Westworld geht.
Da muss ich euer Video mal schauen. Ich bin gespannt. Ja.
Es ist jetzt nicht so berauschend, aber es war schon witzig ein bisschen. Ja. Zumal einer ist so. Wir haben einen, der so Freeclimber ist, der ist so, der war so an der Decke einfach. Das war schon ziemlich cool. Ja. Da wir aber gerade bei aktuellen Pop-Sachen sind, folgende Frage habe ich noch an dich und eigentlich auch an dich, weil es geht nämlich immer noch um Asien. Letztens ist der neue Trailer oder der Trailer für die Neuverfilmung von Ghost in the Shell rausgekommen.
Oh.
Okay. Ja. So, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, noch nicht, obwohl der mir mal zugeschickt wurde für uns.
Wie der erste Teil des Trailers?
Nicht der erste Teil, der Originalfilm.
Der Anime.
Der Anime-Film, den habe ich noch nicht gesehen, obwohl uns den jemand zugeschickt hat für die Sendung. Der liegt noch bei mir. Hast du den Anime-Film gesehen?
Tatsächlich nicht, ne. Ich habe einige Freunde, die den super gut fanden.
Und warum stöhnst du bei dem Trailer jetzt?
Wegen der Sache mit der, wie heißt sie? Diese weiße Frau, die japanische.
Das Whitewashing, oder wie
ja, heißt ja, das? Ja, genau, das Whitewashing. Ah. Also ich habe mich in letzter Zeit auch zunehmend mal so ein bisschen mit so, ich folge jetzt ein paar Seiten, die sich quasi mit Asian American Culture und so beschäftigen. Und das ist ja auch in letzter Zeit immer wieder ein Thema gewesen, wie halt asiatische Charaktere quasi dargestellt werden. Wo er auch, wie ich eben schon meinte, Wong Kar-wai mit seinem My Blueberry Nights sehr weit vorne war, dass er eben das quasi normalisiert. Und das sehen wir auch eben, dass dieses Asiatische, das sind ja immer Leute, die immer anders sind. Und wo es auch mit Emma Stone gab es vor einer Weile diesen Aufschrei, wo diese unglaublich weiße Schauspielerin eine Person gespielt hat, die, ich glaube, halb Hawaiian und halb Japanerin oder halb Chinesin sein sollte. Und eine weiße Frau mit blonden Haaren spielt dann diese und das ist bei der Person genau wie
so Scarlett Johansson. Ich habe es gerade
genau Scarlett Johansson, weil die Person, die sie spielt, heißt nämlich eigentlich Major Kusanagi. Das ist also japanischer wird's halt fast nicht. Das ist an dem Namen schon offensichtlich. Das ist eine und da hätte man so viel. Es gibt unheimlich gute japanische Schauspielerinnen, chinesische Schauspielerinnen.
Ja, wir haben sie gerade gesehen in 2016.
Aber Scarlett Johansson, die ist doch berühmt geworden in Japan. Dann passt das doch.
Aber das ist
so,
doch,
so ist das, wahrscheinlich hat es die Hollywood-Denke. Die also war doch auch bei Lost in Translation, das war doch in Tokio.
Das ist genau wie mit Damon, der bei einem Film namens The Great Wall mitspielt und China gegen irgendwelche Dämonen verteidigt.
Bei Doctor Strange war es derselbe Skandal, dass so eine die Ancient One als asiatische Kung-Fu und Magierin da auftaucht und dann ist es Tilda Swinton.
Finde ich auch nicht geil.
Ja, als irische Erscheinung.
Also ich muss erstmal sagen, es kann nicht genug Filme mit Scarlett Johansson geben.
Ja.
Aber
andere,
genau. Also Tatsache habe ich über die Sache gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass das natürlich merkwürdig ist.
Sie ist halt auch wieder diese weiße Frau und es ist so, von dem Trailer ist mir, die anderen Leute werden halt wieder zu den Props. Also der Rest ist halt wieder Hintergrund und sie ist halt irgendwie. Ja.
Der Trailer wirkte mir auch sehr angelegt darauf, ihren Körper zu zeigen. Also die ist ja so in so einem hautengen Cyberanzug. Ich habe nochmal das Wort Cyber irgendwie unterbringen wollen.
Für Ghost in the Shell spielt Scarlett Johansson die
Hauptrolle. Ja, genau. Darum geht es.
Ach so, ja.
Mensch, du guckst Business. Zu viel Fernsehen, Gregor. Du musst auch mal ein bisschen YouTube gucken. Du
musst ein bisschen Internet
machen. Ja, wirklich.
glaubt mal nicht, dass mir so etwas verborgen bleibt, aber in der Masse an Dingen, die ich nicht klicke, ist genau das an mir vorbeigegangen. Weil ich kann mit Animes und vor allen Dingen mit den Leuten, die das so in den 90er Jahren irgendwie so verinnerlicht haben, diese Anime-Kultur, kann ich nichts anfangen, weil das war immer so ein bisschen jetzt ist
also, ich geh dran mal.
Ich glaube, du hast auch gerade bestimmt ein Drittel der Hörerschaft irgendwie vom Kopf gestoßen, ne?
Naja, bei Dark City hat das ja auch gut geklappt,
ja,
ne?
Ja.
Und das ist ja nur meine persönliche, das ist kein Normativ.
Das ist wie so eine Twitter-Bio, es ist my personal opinion.
Ja, ja, genau. Ich verdamme nur ganz persönlich.
Ja, ja gut, das macht es viel besser, ja. Ich fühle mich sofort willkommen.
Und ja, irgendwie kann ich damit wenig anfangen, deswegen hat es mich nicht so an dieser fanboyischen Seite gepackt, dass ich gesagt, oh, jetzt endlich ein Anime-Film als Realfilm, das muss ich jetzt klicken, sondern ich habe das wohl mal eine Zeit lang versucht, mal gerade Ghost in the Shell zu sehen und meines Erachtens wurden die dann aber auch natürlich im deutschen Fernsehen oder in der deutschen Fassung so krude zusammensynchronisiert, dass meines Erachtens die Handlung so ein bisschen etwas, also es hat, ich weiß nicht, ich bin einfach kein, ich glaube Zeichentrickfilme, das heißt, die keine expliziten Kinderfilme sind, die sprechen mich nicht an. Ich weiß
also Heidi
nicht.
Ja, aber.
Ja, also Dschungelbuch ja und Bernhard und Bianca, ja, ja. Aber wenn es dann so, aber zum Beispiel Walz mit Bashir, ich ertrage es nicht, ernstzunehmende Filme als Zeichentrickfilm zu sehen. Das ist ein, da klingt bei mir irgendwas aus und ich weiß, das ist natürlich witzig, furchtbar,
weil ich
selber ja auch Comics mache und ich der Meinung bin, dass das Comic, aber Comic ist kein Zeichentrickfilm, das ist nochmal ein anderes Medium, auch wenn es von dem Instrumentarium sehr, sehr ähnlich aussieht. Ich gucke mir auch keine Asterix-Zeichentrickfilme mehr an, weil, obwohl ich die Asterix-Bände natürlich liebe, aber diese Filme finde ich doof. Oder als Kind fand ich sie gut, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Aber das ist echt, bitte, nimmt das nicht persönlich. Ich kann es nicht. Das heißt nicht, dass das für euch eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein könnte.
Also wirklich interessierte Frage. Hast du denn, was denkst du denn von den, oder was denkst du über die ganzen Studio Ghibli-Filme?
Die habe ich alle auch ausgelassen.
Krass, okay. Ja. Weil die hätte ich jetzt so, die kann man zwar als Kind schauen, aber die hätte ich jetzt nicht als explizit für Kinder gemacht, gelesen.
Welche
so.
Filme?
Die ganzen Studio Ghibli-Filme, Hayao Miyazaki, Chihiros Reise ins Zauberland, wie heißt das auf Deutsch? Irgendwie es gibt einen.
Ist das auch das mit diesem Totoro, den ich auch
nicht gesehen habe? Genau, Totoro auch, aber es gibt nämlich auch irgendwas mit Glühwürmchen im Titel im Deutschen, wo es um den Zweiten Weltkrieg und die Atombombe geht.
Und ein Kind, das stirbt oder so?
Ja, genau, irgendwie sowas.
Also Tatsache wird Totoro mir ständig von irgendwelchen Algorithmen vorgeschlagen. Ich müsse unbedingt diesen Film sehen, er würde mir auf jeden Fall gefallen. Ach. Ich immer so,
Also Totoro weiß, also der ist wirklich, ich finde ihn total schön und das ist nicht mal Nostalgie. Ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich bestimmt schon 18, 19 oder so. Aber Chihiros Reise ins Zauberland ist immer noch, halte ich immer noch für einen der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich habe ja immer so ein schlechtes Gewissen, wenn mir jemand implizit einen Arbeitsauftrag gibt. Und ich habe mich ja sehr gefreut, dass ich Ghost in the Shell zugeschickt bekomme. Ja. Das war auch so ein schöner Würdigungsmoment für den Podcast. Das war das, als wir gerade angefangen hatten mit Science-Fiction-Filmen.
Ja.
Das heißt, wir werden den aber nicht gucken, weil das geht nicht. Das finde ich auch in Ordnung.
Nein. Also,
dann rantet Krieg wieder, oder?
Nein.
Wahrscheinlich nicht übrigens. Ja.
Also ich finde, wenn etwas von so vielen auch hochgeschätzten Menschen in meiner Umgebung als wirklich qualitativ herausragend geachtet wird, dann wird da vermutlich was dran sein. Und wenn ich gewissermaßen dann diesen Nudging-Effekt habe, dass über gewissermaßen meine eingefahrenen Vorurteile ich mich hinwegsetzen muss, um dann in so einer Diskussion auch irgendwie was Inhaltliches beitragen zu können, dann finde ich es großartig, weil ich sehe Filme nur aus Spaß. Also all das, worüber wir uns hier unterhalten, sehe ich in der Regel nur aus Spaß. Ich mache mir jetzt den Spaß daraus, Filme für unsere Diskussion zu sehen, als kleinen Arbeitsauftrag, weil ich mich dann freue, drüber zu reden. Also 50 Shades of Grey war wirklich kein, in dem Sinne kein Vergnügen.
Kein Zuckerschlecken, ja.
Du hast den gesehen?
Ja, für Julia Schramm.
Wir haben ihn als
ich habe den gekauft im Apple Store.
Ja, weil ich dachte, man könnte da auch mal
Sex. Der geweigert.
Ich dachte, wir könnten auch mal Sensual Fiction besprechen und nicht nur Science Fiction. Aber ich will noch mal Ghost in the Shell gerne und zwar beide, ja, dass wir.
Genau, wenn der rauskommt.
Ja. So als Doppelbesprechung. Und ich will auch nochmal, eine Ausnahme gibt es hinsichtlich Zeichentrickfilme. Ich bin großartigst begeistert gewesen von The Iron Giant.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Und das ist also ein Film, der auf so vielen Ebenen, obwohl Zeichentrick, es ist jetzt kein expliziter Kinderfilm, aber ich glaube, es ist aber auch kein, also es ist ein Jugendfilm. Aber für mich als Science-Fiction-Nerd und auch so mit dem ganzen Hintergrund Conceptual Art ist das ein Film, der hat dann zusätzlich auch noch so eine Art, jetzt wirst du gleich das Gesicht verziehen, noch eine Seabase-Komponente.
Warum verziehe ich denn das Gesicht?
Ja.
Ich guck ganz neutral, kann ich bezeugen.
Ja.
Okay. im Sinne von so einer Art Kulturraum, der sich quasi in so eine eigene Welt schafft. Und da gibt es, also einer der Protagonisten in The Iron Giant ist genau so ein Beatnik, also so ein Aussteiger, so ein Kulturaussteiger, der bastelt sich halt quasi so sein Science-Fiction-Wunderwelt zusammen, indem er so Sachen zusammenschweißt. So ein bisschen wie Berlin 90er Jahre mit hier den Dead Chickens und Eschlorak Rümschrümp und Seabase. Also das habe ich in dem Film extrem auf einmal wiedererkannt, was ich selber gelebt habe. Was ich aber nicht wusste, dass es auftauchen würde. Aber der Film funktioniert für mich hervorragend, obwohl es ein Zeichentrickfilm ist. Das heißt, bei mir gibt es einfach eine Schwelle gegen den Zeichentrickfilm und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ich irgendwie über diese Schwelle getragen werde, dass ich dann das auch genießen kann. Aber es gibt halt in dieser Welt so unglaublich viele Versuchungen, sich zu zerstreuen und Unterhaltung zu finden, wie zum Beispiel, wo ihr vorhin gelacht habt, The Voice of Germany, was ich jetzt in den letzten Wochen gerne geschaut habe. Weil
ist da immer noch Xavier Naidoo dabei?
Nein, momentan haben The Fanta 4, dann diesen Samu von Electric Sunlight oder wie heißt der, irgendeine Band, von der ich nie gehört habe, die ihn berühmt gemacht haben soll, dann dieser Andreas Burani, aber die wirklich der emotionale Mittelpunkt ist momentan Yvonne Katterfeld.
Und die gibt's noch?
Ja, eben. Die hat quasi über diese Sendung ein absolutes Comeback bekommen. Und die hat eine so unglaublich tolle Ausstrahlung, von der ich nicht wusste. Also ich kannte die so als so eine Art Helene Fischer Abziehbild so aus diesem RTL-Serienkosmos und dann macht die auch eine Platte und dann wird sie auf einmal als C-Promi zum Star erklärt und wird dann in diesen entsprechenden Vertriebskanälen des Privatfernsehens durchgenudelt und ich wusste nicht, dass das so eine interessante Person ist und das war eine Entdeckung.
Ich glaube, The Voice of Germany war bei mir durch. Hatten die The Boss Hoss mal
ja,
als?
Ja.
Und The Boss Hoss, ich kannte die nicht, ich habe die dann nur gesehen und dachte so, also was für zwei Schwachmaten.
Ja.
Mir fallen gar nicht genug Schimpfwörter ein. tolle, tiefe Stimme, der eine Typ, ja. Die Stimme war ganz sonor. Und ich habe, warum sitzen die da und warum heißen die irgendwas mit Boss? Und ja. Da war es dann bei mir irgendwie aus. Aber ich finde es immer wieder toll, dass du hier den TV-Popkultur-Schlag irgendwie reinbringst. Das habe ich dann als letztes gesehen, ich habe vor Jahren mal auch so Dschungelcamp geguckt, weil das alle geguckt haben, aber mittlerweile habe ich sämtliche Hashtags gemutet,
ja.
Das heißt, es ist auch so Tatort und so geht an mir total vorbei, dass der überhaupt stattfindet.
Mein Medienverhalten ist ja auch nochmal ein bisschen anders, weil ich komme mir ein bisschen vor wie der DDR-Bürger nach dem Fall der Mauer, also zum ersten Mal im Westsupermarkt.
Erklär das mal dem ehemaligen DDR-Bürger.
Genau.
Ja, also, wie das war.
Genau.
Ja. So. Hier kommt Westplaining, ja?
Das ist ja der, das ist doch der Basso Continuo unserer Sendung hier.
Ja? Genau.
Ja, das, 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 das Genau.
Ja, jetzt leg mal los, wie war das denn? Ich habe auch gleich eine Anekdote
für dich. Okay. Ja. Also, ich sag mal, man hört öfters, dass das vorgekommen sein soll, dass aufgrund des Überangebots an, was weiß ich, Spezialsortiment Joghurt, Fruchtjoghurt, der gelernte DDR-Bürger frustriert wieder rausgegangen ist, weil er sich in einen Entscheidungsstress gekommen ist. Und diesen Entscheidungsstress habe ich in dieser On-Demand-Welt. Und ich habe zum Beispiel ein tolles Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Dark City Folge. Da habe ich nämlich Jürgen, ich glaube, das war dann off the record, also nachdem die Sendung schon vorbei war, liebe Zuhörer, die ihr das vielleicht auch gehört habt, ihr werdet das nicht mitbekommen haben, habe ich nochmal erzählt, ich habe auch Lieblingsfilme, weil ich ja so die, über Dark City so gehandelt habe und habe gesagt, der Film von Visconti, Der Leopard, ist mein Lieblingsfilm, das ist, der kriegt 10 von 10. Und jetzt war es durch irgendeinen Zufall, der Zufall war einfach sein 40. Todestag, kam am letzten Sonntag Arte Themenabend über Visconti und es kam genau Der Leopard. Und weil es ihn auf Arte gab, habe ich den Film jetzt geguckt. Das heißt, das Angebot, das durch dieses lineare Fernsehen gemacht worden ist, habe ich mir alle anderen Wünsche, die ich vielleicht haben könnte, habe ich mir verkniffen und habe gesagt, den will ich jetzt sehen, weil er mir als Angebot gemacht wird. Ich hätte einfach aktiv, wenn ich den Wunsch gehabt hätte, jetzt zu diesen Film zu gucken, wäre der Film schon bei mir im Kopf schon wieder durchgelaufen, dann hätte ich gar keine Lust gehabt, ihn anzugucken. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Wunsch äußere, etwas zu sehen, was ich vielleicht schon kenne, dann habe ich es schon wieder quasi vergegenwärtigt und will es schon nicht mehr sehen. Und da bin ich so dankbar, dass die Dinge im Fernsehen quasi kuratiert werden. Ja? Und ich dann mich dazu verhalte im Sinne von, dieses Angebot nehme ich jetzt wahr oder ich nehme es nicht wahr. Und ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr, die ein bisschen jünger seid als ich, dass ihr wahrscheinlich in diese das gar nicht anders kennt und von daher vielleicht auch nicht diese Probleme habt. Und das wäre dann seid ihr gewissermaßen die Medienwestler. Die On-Demand-Westler, während ich quasi noch so ein Medien-Ossi bin.
Ja. Ja? Also tatsächlich ist es so, dass ich, weil ich während meiner Schulzeit extrem viele Animes geguckt hatte, musste die halt suchen. Also ich musste mich darum kümmern, dass ich die irgendwo finde, weil das ist natürlich ein absolutes Unding, die synchronisierten deutschen Versionen zu gucken, wenn sie dann Jahre später mal ins Fernsehen kommen.
Genau, das war ja meine
genau, aber das ist halt genau das, wo ich halt, weil du diesem Fandom drin, das ist, was ich damit meine, ist das mal genau meine erste Medienerfahrung. Also bei mir von ganz früh an, das halt schon da war, dass ich quasi schauen musste und ich musste mich drum kümmern, den ganzen Kram selber zu kriegen. Das ist jetzt halt irgendwie einfacher geworden, aber genau das ist halt, also das ist wirklich von, ich glaube, seit ich 12 bin oder so, ist das normal gewesen für mich. Ja. Was aber auch darin liegt, dass ich halt diese speziellen Serien geschaut habe, die es halt im Fernsehen nicht gab.
Ja. Ich muss noch ganz kurz die Ost-Anekdote loswerden.
Er hat übrigens wohlwollend genickt, mehr oder weniger, als Gregor seinen Vergleich gezogen hat.
Ja, er hätte schlimmer sein können, nein. mein erstes Mal Westen habe ich mit meinem Onkel zusammen erlebt. Mein Onkel, der in der Brunnenstraße ein Puppentheater hat. Und die Brunnenstraße führt ja vom Osten in den Westen. Aus meiner Perspektive, aus deiner Perspektive vielleicht andersrum.
Heute von Mitte nach Mitte?
Heute von Mitte nach Mitte. Wobei, das ist keine Mitte. Ich finde, die Mitte hört immer noch an der Mauer auf, aber gut. Und das war diese Umweltphase.
Am Mauerdenkmal heute.
War diese Umweltphase, alles war so ein bisschen chaotisch. Ich war bei meinem Onkel zu Besuch, weil der halt ein Puppentheater hat. Das war natürlich toll, damals war ich ja 11, da immer so im Puppentheater zu sein. Und er hat gesagt, so komm, wir gehen jetzt rüber. Weil es war irgendwie klar, man kann das jetzt irgendwie plötzlich. Das war aber noch die Zeit, in der man noch einen Ausweis brauchte, offiziell. Mhm. Und ich hatte natürlich keinen Ausweis dabei. Und er hatte aber eine Tochter, die in meinem Alter ist. Und für die hatte er irgendwie Ausweisdokumente. Und ich sah damals so ein bisschen androgyn aus. Und dann ich hatte so abrasierte Haare.
Heute auch mit einem Conchita-Wurst.
Genau, als Conchita-Wurst gehe ich halt auch durch. Und dann haben wir mir so ein Kopftuch umgebunden, damit die abrasierten Haare, die heute ja nach Stranger Things ja eigentlich wieder, kann man...
Als Kopftuchmädchen von Ost nach West.
Genau, und ich hatte ein Kopftuch bei und dann sind wir die Brunnenstraße hochgelaufen. Das war natürlich total aufregend und sind dort vorbeigekommen an einem, was ist das für ein Supermarkt, der da ist?
Wahrscheinlich Reichelt.
Reichelt, genau. Wir sind an einem Reichelt vorbeigekommen und vor dem Reichelt stand eine Verkäuferin in so einem Kittel, ja, die damals ja auch noch mehr Mode waren als heute. Und die sagte zu mir, hey Kleine, komm mal her. Und drückte mir eine Tüte Brötchen in die Hand. So. Und jetzt, ich wusste überhaupt nicht, was die, also ich war ja einerseits überwältigt.
Brötchen, aber plötzlich die mit dem Westaroma von Reichelt.
Und jetzt hat sie mir eine Tüte Brötchen und ich wusste auch gar nicht, was ich sagen wollte, es war es aufregend. Und so, hier, damit ihr auch was habt. So. Und ja, ich habe in der Sophienstraße gewohnt, neben Bäcker Balser, der heute noch als der Bäcker überhaupt gilt in Berlin. Und komme halt darüber und merke, krass, was denken die denn eigentlich von uns? Ja, also es war so, ich war 11, aber dann plötzlich war mir klar, oh mein Gott, die denken, wir hatten nichts zu essen. So. Und das war meine erste Erfahrung. Und die zweite war, da waren wir abends in West-Berlin und das war Tatsache überwältigend, weil diese ganzen Leuchtreklamen, das kannte ich halt alles nicht. Und das war so wie wahrscheinlich, als hätte man die Hongkong Skyline gezeigt oder so. Also so war für uns West-Berlin. Und ich weiß noch, dass mein Bruder, der ist ja 8 Jahre jünger als ich, der muss so 3, 4 gewesen sein, der hat sich die Taschen voll geklaut. Aber immer alles doppelt für sich und für seinen Bruder, weil ne, überall Auslagen und das heißt, er hat als erstes so einen Beutezug durch die Westberliner Innenstadt gemacht.
Und der war vier.
Naja, weißt du, so einfach so Bonbon-Auslagen, sich ja, die Taschen. Klar, so und danach haben wir dann irgendwie brüderlich geteilt. Das waren so die Sachen. Das mit den West-Supermärkten. Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, obwohl ich mich noch daran erinnern kann, wie Ostsupermärkte aussahen. Also, dass die so schummrig beleuchtet waren und Schlauchmilch und so. Hier die Markthalle, die es ja immer noch gibt am Alexanderplatz, die war ja früher wirklich eine Markthalle. Und ich hatte aber tatsächlich einen Kunstlehrer von der 1. bis zur 3. Klasse, Herr Preuße. Hallo, Herr Preuße. Der hat uns während des Kunstunterrichts immer so Sachen erzählt über die Welt. Und zum Nachhinein dachte ich, das war einer der besten Lehrer, die ich hatte. Und der hat uns noch zu DDR-Zeiten erzählt, wie im Westen die Supermärkte strukturiert sind, dass die Milch immer hinten ist und die teure Ware ist auf Augenhöhe und die anderen sind und das war für uns alles unfassbar, weil ich sag, na, das machen die alles, damit die viel Geld verdienen und das war für uns so, das ist ja eklig. Ja?
Die Standardware ist Bückware. Ne?
Genau, und das hat er uns aber erzählt und das ist aber schon krass, wenn du dann mit 11 Jahren, wo du ja schon so ein Alter kommst, wo du schon anfängst zu reflektieren, rüberkommst und denkst, krass, das stimmt. Ja, also so, der hat recht und deswegen bist du so informiert ins Feindesland erstmal gegangen und die Überwältigung war natürlich da, aber das erste war Tatsache dieses, oh mein Gott, die denken, wir hatten nichts zu essen. Mhm. So. Also wir hatten was zu essen. In Berlin zumindest.
Ich will nochmal was, also erstmal, wir haben jetzt noch so viele tolle Themen für weitere Picknicks. Ja. Da freue ich mich fürs nächste Jahr drauf.
Da wollte ich auch noch sagen, es hat sich noch jemand eingeladen. Ja. Und zwar auf Foursquare.
Ja.
Als ich nämlich...
Gucken wir gleich mal, ob er in meiner...
Swarm heißt es ja.
Ist er schon Mayor in meiner Wohnung?
Wer, ich?
Nee, der Mensch, der sich eingeladen hat.
Kann man hier einchecken in deiner Wohnung?
Weiß ich nicht.
ich werde die mal anlegen. Ich hatte irgendeinen Check-in gemacht, der mit der letzten Sendung irgendwie zu tun gehabt haben muss. Ach nee, genau, es war die Geburtstagsfeier von Tim Pritlove.
Ja.
Da hatte ich einen gecheckt und da hat der Makro aus der Seabase kommentiert.
Ja, ja, ja.
Genau. Und der hat nämlich gesagt, hier, was ist ein Picknick? Hallo Makro,
ja.
Wir haben deinen Request vernommen.
Genau, wir müssen jetzt nur noch einen Film für dich raussuchen. Wir
müssen nur noch einen Film für dich raussuchen.
Das war sowieso ein Tag. Du warst da, aber wir haben uns nicht gesehen.
Ich habe dich gesehen.
Du hast
neben MS Pro gesessen. Du bist reingekommen, gleich nach links und hast dich neben MS Pro gesetzt. Und ich habe so da gestanden bei Hans. Und
Ich habe dich nicht geschnitten, ich habe dich wirklich nicht wahrgenommen.
War okay, ich habe das einfach zur Kenntnis genommen.
Nee, ich habe dich nicht erkannt, ich habe dich nicht mal gesehen. Weil für mich war das so ein bisschen wie eine Art inoffizielles Picknick am Wegesrand Hörertreffen. Weil ich wurde so oft von Leuten auf unseren Podcast angesprochen, das war sehr schön. Und das hätte ich gerne, dieses gute Gefühl mit dir geteilt.
Humble brag.
Ich bin einfach dann
gegangen.
Ja.
Du hast noch nicht mal im Gehen mir noch mal kurz auf die Schulter getippt und gesagt,
ich bin
hallo und überhaupt
hallo, wir sehen uns so oft. Und
tschüss, wir sehen uns so oft.
Wir sehen uns so oft.
Ja, aber wir sehen uns nie in anderen sozialen Strukturen, sondern wir haben ja quasi dieses Picknick am Wegesrand überhaupt aufgesetzt, damit wir uns treffen können.
Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen Geschichtsverdrehung, aber ja. Tatsache bin ich rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und dann habe ich gemerkt, ich bin hundemüde und habe mich zum Auto geschleppt.
Ah, okay.
Ja, so eine ganz profane Geschichte.
Gut. Aber wirklich, ich habe dich nicht gesehen gehabt. Ich habe Hans Hübner gesehen, aber auch erst später.
Ja.
Und das stimmt. Ich bin auch, glaube ich, gar nicht zu Michi, sondern ich bin zu Lilly, Letty gegangen. Genau.
Kenne ich nicht.
Ja. Wirst du noch kennenlernen.
Okay.
Streit abgewendet.
Jetzt wollte ich dich noch was fragen. Ob du mir helfen kannst bei der Einordnung. Also wenn ich jetzt dich sage, muss ich sagen, dich Katharin, weil man sieht ja nicht, wen ich angucke. Ja,
ich habe den beiden gerade bei ihrem Beziehungsdrama zugehört,
ist jetzt vorbei. Donald Trump. Gott. Es tut mir leid, aber ich habe an dich gedacht, als es um sein Telefonat ging.
Mit Taiwan, oh
genau.
Mein Gott.
Und,
ihr habt noch eine Stunde, ne?
Nee, wir haben noch
das Internet
11 Minuten
ist immer offen.
Kannst du uns asiatisch ungebildeten Menschen ein bisschen auf die Sprünge helfen, was es mit diesem Telefonat auf sich hat?
Ja. Ich weiß nicht, wo fängt man da an? Also, am Ende des Zweiten Weltkrieges, zum Ende des Zweiten Weltkrieges war China offiziell unter der Herrschaft der Kuomintang. Das ist eine nationalistische Partei, also nationalistisch im traditionellen Sinne, dass sie eine Nation bauen wollten aus einem ehemaligen Kaiserreich. Die Kommunisten gab es schon, die gab es seit den frühen 20ern und die waren schon die ganze Zeit als politische Kraft da und waren die ganze Zeit immer mit den Nationalisten am Hin und Her. Und die haben dann Bürgerkrieg gemacht, ne? Kommunisten haben gewonnen, Nationalisten sind nach Taiwan geflohen. Taiwan war schon unter den Qing kurz Teil von China gewesen. Es gab da viele Chinesen, die vorher einfach so hin waren, dann gab es welche, die von den Qing noch hingeschickt wurden von den Kaisern. Und dann hat Japan das denen aber 1895 weggenommen, so Taiwan. Dann am Ende des Bürgerkrieges, als die Kommunisten gewonnen haben, sind die Nationalisten vor den Kommunisten nach Taiwan geflohen.
Warte mal ganz kurz, du hast eben angefangen beim Ende des Zweiten Weltkriegs,
genau.
Und warst jetzt aber wieder bei 1800.
Genau, also China hatte Taiwan kurz verloren und dann haben sie es offiziell zurückgekriegt am Ende des Zweiten Weltkriegs, weil die Japaner
alles verloren hat.
Genau, wirklich komplett. Und dann, als der Feind von draußen weg war, haben die Kommunisten und die Nationalisten wieder angefangen, sich zu schlagen. Kommunisten haben gewonnen, die Nationalisten sind nach Taiwan geflohen. Wichtiger Punkt dabei ist, dass die Nationalisten seitdem auf Taiwan sind quasi. Also Taiwan hat sich war eine ganze Weile eine Militärdiktatur, ist dann zur Demokratie geworden. Aber die offizielle Position der Regierung in Taiwan ist immer noch, dass die Regierung in Taiwan die rechtmäßige Regierung Chinas ist. Gleichzeitig sagt auch die Regierung der Volksrepublik offiziell, dass die Kommunistische Partei offiziell die rechtmäßige Regierung von ganz China ist, inklusive der Provinz Taiwan, in Anführungszeichen. Lange wurde Taiwan wegen des Kalten Krieges von den Amis auch als und damit vom Westblock als rechtmäßiges China anerkannt und hatte bis in die 70er, auch den Sitz im UN Security Council.
Kann ich bestätigen. Ich kenne Taiwan noch als Nationalchina.
Mhm. Ja.
Gegenüber der Volksrepublik.
Dann hat in den 70ern haben die USA eine Kehrtwende gemacht, eine absolute Kehrtwende, die auch Taiwan komplett überrascht hat. Sie haben nämlich die Beziehungen mit der Volksrepublik normalisiert und angefangen, quasi ihre Beziehungen mit China aufzuwärmen und wieder sich dem kommunistischen China angenähert, weil China sich da zu dem Zeitpunkt dann mit der Sowjetunion zerstritten hatte. Und in den USA die Überzeugung bestand, dass man mit der Unterstützung von China den Osten schwächen könnte. So, und das ist dieser Punkt ist geschichtlich wichtig, weil seitdem ist Taiwan offiziell nicht mehr, also gibt es einfach nicht mehr. Das ist kein Staat mehr. Taiwan wird momentan schon noch von ganz wenigen Staaten anerkannt, darunter
Vatikan.
Der Vatikan. Das hat aber religiös-politische Gründe tatsächlich. Weil der Vatikan sagt, wenn wir hören auf, Taiwan anzuerkennen, wenn wir Kontrolle über die Kultur in China zurückbekommen, die momentan unter Kontrolle der Kommunisten ist. Also es ist quasi. Es
sind so 20 Staaten, die Taiwan noch offiziell anerkennen.
Ja, so 11, so ein paar Inselstaaten.
Okay, also Deutschland erkennt Taiwan auch nicht an.
Nee, das ist genau. Und die Lösung ist quasi, es gab super viel Streit und dann gibt es so einen ganz, es gab einen ganz brüchigen Kompromiss, das ist ein Vertrag von irgendwann gewesen, in dem sie gesagt haben, wir lösen dieses Problem nicht, aber wir einigen uns da, also sie haben im Endeffekt dieses Problem der Regierung umgangen und haben gesagt, also Taiwan und China und auch die USA, sie haben gesagt, wir erkennen an, dass wir zumindest uns alle einig sind, dass es ein China gibt. Das ist so, dass es dieses eine China gibt. Und die US-Regierung interagiert seit den 70er Jahren nur noch mit der Kommunistischen Partei. Also es gab keinen Kontakt mehr zwischen Heads of State, also Regierungsoberhäuptern von den USA und Taiwan, seit 1976. Das sind 40 Jahre gewesen. Der Grund ist, dass das Ganze quasi eine Möglichkeit ist, China so ein bisschen ruhig zu halten. So, weil China sagt, also die CCP, die Kommunisten sagen immer noch, dass sie die rechtmäßigen Herrscher über Taiwan quasi sind. Und Taiwan ist quasi die abtrünnige Provinz. So, das ist so, dass das immer ein bisschen gesagt wird. Trumps Sache ist jetzt, einerseits war dieser Anruf keine gute Idee, weil das bedeutet, dass er China extrem von den Kopf gestoßen hat. So sehr ich möchte, dass Taiwan als Staat anerkannt wird, der die Insel ist, so schwierig ist die Art und Weise, wie Trump das Ganze gemacht hat, weil er keine Ahnung hat, was er tut. B hat er etwas sehr Gefährliches getan, weil er das ganze Taiwan-Thema mit Wirtschaftssachen vermischt hat. Er hat im Endeffekt gesagt, das ist alles rechtmäßig, weil China diese ganzen Sachen macht, die schlecht sind. Das heißt, im Endeffekt drückt er die Volksrepublik in eine Ecke, in der sie in der Sachen, also in der Sachen, bei denen China in der Vergangenheit keine Kompromisse eingegangen ist, einfach wie Taiwan. Also die Volksrepublik wird einfach nicht sagen, wird nicht plötzlich sagen, dass Taiwan ein eigener Staat ist, bloß weil Trump ihnen jetzt ökonomisch Druck macht. Und das quasi zu einem politischen Spielstein zu machen, also zu einem politischen Domino zu machen, das ist total gefährlich, glaube ich, weil es gab da einen Equilibrium, was bestand vor Ort. Also es war so, China wird Taiwan nicht angreifen. Das war einfach, würde nicht passieren. Die USA liefert Taiwan weiterhin Waffen, aber interagiert mit ihnen nicht. Das heißt, China hat alle offiziellen Positionen, also die Volksrepublik kann offiziell China sein, aber Taiwan, es wird so ein bisschen in Ruhe gelassen. Also
es war wirklich Diplomatie, ne?
Bis dahin
hat man das Gefühl. Warum möchtest du, dass Taiwan ein eigener Staat wird?
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Taiwan ein eigener Staat ist. Jetzt kriege ich vielleicht Hass oder sowas.
Das war's mit deinem Visum, ja?
Taiwan ist seit vielen Jahrtausenden Teil des chinesischen Kulturkreises. Ne? Taiwan hat eine sehr eigene Kultur. Also das ist wirklich ein distinktes Land, das sich, also es hat eine ganz eigene Geschichte. Es gibt taiwanesische Ureinwohner, da gibt es die alteingesessenen Chinesen, die im spätesten 19. Jahrhundert dahin sind. Es gibt die neu eingesessenen Chinesen, die nach dem Ende des Bürgerkrieges, also in den späten 40ern hin sind. Es ist ein Land, das eine Militärdiktatur durchgemacht hat, das aber mittlerweile vielleicht die gesündeste Demokratie in Nordostasien ist. Mhm. Ich kenne mich mit Korea nicht ganz gut aus, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was die Gesundheit der koreanischen Demokratie angeht.
Der Südkoreanischen.
Der Südkoreanischen, ja, gut, der Nordkoreanischen. Das ist
eine Volksdemokratie bestimmt.
Und Taiwan ist auch, hat sich also allein dadurch, wenn man nach Taiwan geht, dann merkt man richtig krass, wie sehr der Kommunismus China geprägt hat, weil zum Beispiel die Kulturrevolution hat in China sämtliche Religionen komplett kaputt gemacht. Also Religion, Buddhismus sind als politische Spieler ausgeschaltet worden. Und in Taiwan ist das ganz anders. Also die buddhistischen Tempel, wenn man zu Tempeln geht in der Volksrepublik, dann ist das alles so ein bisschen pro forma. Das ist so, es ist irgendwie so ein Gebäude und Leute gehen irgendwie hin, beten ein paar Mal, weil sie halt irgendwie Sachen wollen, sie wollen eine gute Note oder sowas. Es hat so ein bisschen was von, es ist so ein bisschen, man ist halt gewohnt, man macht es halt. In Taiwan wirkt das Ganze noch viel lebendiger. Die Tempel sind tatsächlich einfach schöner, weil sie, also sind einfach in vielen Fällen auch älter und die Religion wirkt einfach viel mehr so, als ob sie wirklich, also das ist irgendwie lebendig, da gibt es dann Musik und keine Ahnung alles. Ich habe es wirklich bunt einfach in Erinnerung.
Du warst dort in Taiwan.
Ja, mehrfach. Und allein auch dadurch, dass es halt eine Demokratie ist, das hat eine ganz andere Gesellschaft, es ist extrem liberal wirklich mittlerweile. Es gibt eine sehr laute christliche Minderheit, die sich stark dagegen wehrt, aber es wirkt so, als ob Taiwan das erste asiatische Land sein könnte, das gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, wirklich landesweit. Und ja, also ich meine, das Land hat definitiv auch viele Probleme politisch einfach, aber es ist sehr distinkt von China. Und ich glaube, da geht es auch wieder an dieses Chinesischsein, dass eben, man kann diesen Aufschrei von vielen jungen Leuten in Taiwan, den es auch 2000, den es im gleichen Jahr wie die Regenschirmrevolution gab, diesen Aufschrei, den es da gab gegen ein Handelsabkommen, das Taiwan deutlich abhängiger von der Volksrepublik gemacht hätte, und auch die Wahl von der demokratischen Präsidentin jetzt eben, ne? Also interessanterweise, die Nationalisten, die nach Taiwan geflohen sind, gibt es immer noch, aber mittlerweile sind sie die Partei, die mit der Volksrepublik viel enger ist, und die Demokraten sind quasi diejenigen, die für eine taiwanesische Unabhängigkeit arbeiten. Und diese Wahl dieser Präsidentin, das kann man auch beides als ein Auflehnen dagegen sehen, dass die Volksrepublik Taiwan quasi vereinnahmt und dass die Volksrepublik vereinnahmt, was es bedeutet, chinesisch zu sein.
Und warum ist das so wichtig für China? Ich meine, Taiwan ist doch wahrscheinlich im Größenvergleich zum Rest China nicht der große Brocken.
Es ist Symbolik.
Es Prinzip, ja. Ich staune immer wieder, wie wichtig diese Symboliken sind. Also ich würde denken, wenn China so ein Startup ist, dem man immer sagt, hier konzentriere dich auf das, was du machst, damit du irgendwie gut vorankommst, ja, dann würde ich sagen, ja, komm, China, lass das mit Taiwan und konzentriere dich auf China. Und
China ist das älteste Startup der Welt.
Ja, ja, ja.
Das mit den 5000 Jahren, ob es so stimmt, die haben wirklich eine Staatsfiktion, die kontinuierlich ist und also Fiktion, nicht historische Kontinuität. Und aus dieser Kontinuität entsteht halt unglaublich, ist halt auch so ein Zaubertrank, den sie sich selber quasi nationalistisch einflößen.
Jein, also das ist jetzt nicht irgendwie was natürlich da ist, bloß weil China alt ist. Das ist der Nationalismus und auch, also es gibt ein Sprichwort, es gibt in China ganz viele viersilbige Sprichwörter. Mhm. Es gibt eins, das heißt never forget national humiliation, also vergesst niemals die Erniedrigung unseres Landes. Und das kommt aus dieser Zeit, wo Japan ihnen erst Korea und Taiwan weggenommen hat und dann sind halt noch andere, also auch irgendwie andere Vasallenstaaten in Südostasien haben sie verloren. Aber das ist ein Narrativ und ein Diskurs, der ganz stark sowohl die frühe Republik angetrieben hat, und manche sagen, dass er auch die Teilnahme Chinas am Ersten Weltkrieg angetrieben hat, der auch die Kommunisten angetrieben hat, bis sie an der Macht waren. Aber dann von 1949 bis in die 70er, bis zu Maos Tod, hat Mao China angetrieben und dieser patriotische Diskurs ist komplett verschwunden. Also Taiwan hat eine Rolle gespielt, aber nur, weil die Erzfeinde da sitzen, die Nationalisten. Und dieses krass nationalistische, das Taiwan und das gehört zu uns und so, das ist nach Tiananmen tatsächlich wieder hochgekommen, nach Liuzhu, nach dem, wo 1989. Mhm. Da ist das wieder hochgekommen, weil da gab es die Legitimitätskrise und da gab es dann eine Patriotic Education Campaign, also eine patriotische Bildungskampagne, wo dann auf einmal, also wirklich vor 20 Jahren, das ist nicht lange her, wo auf einmal das so krass wieder hervorgeholt wurde, dieser Nationalismus wieder kommt. Also das ist so, ja, man kann sagen, das ist irgendwie, liegt daran, dass sie alt sind, also es ist ein altes, aber das ist auch, also die Idee, was China ist, also die Idee, was China im späten Qing war und auch ganz geografisch, was China während der späten Qing war, ist fundamental unterschiedlich von dem Bild, was als China jetzt gerade propagiert wird. Wie immer ist es Geschichte, die wird selektiv genommen und das ist sehr, sehr formbar, was da dann geglaubt wird irgendwie. Also es ist so, ähnliche Argumente könnten Leute in Deutschland, haben Leute in Deutschland gemacht, dass sie quasi selektiv Geschichte genommen haben und gesagt haben, Deutschland, tausendjähriges Bla. Das gab's ja.
Gab es aber und gibt's aber auch nebenher ohne diesen nationalsozialistischen Beigeschmack, dass wenn du in Deutschland in der Schule Geschichte lernst, fängt das irgendwo an bei den Keltenstämmen, dann in jedem Fall wird es erwähnt in dem Moment im Römischen Reich und mit den germanischen Stämmen und der entsprechenden Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich, und daraus entsteht dann, hast du halt so eine rückprojizierte nationale Identifikationsachse, die ja lustigerweise sich mit den Franzosen zum, die Franzosen haben diese Perspektive auch, und bei Charlemagne, da trennt die sich.
Ja, ne? Ja.
Und vorher hatte die sogar eine Übereinstimmung.
Ist aber nicht das Gleiche, weil in China gibt es diese Fiktion, dass es eine kontinuierliche politische Entität ist. Also es gibt ja diese Fiktion, dass es das chinesische Reich quasi als chinesisches
seit
Kaiserreich.
Seit dem ersten Kaiser, ne?
Genau.
Das ist der auch mit der Tonarmee.
Boah, das weiß ich auch. Ich mache moderne Geschichte. Ja, also, ja. Aber ich glaube, diese Fiktion der politischen Kontinuität ist nochmal was dann ein anderer Aspekt ist, der distinkt ist von dem, was man in Deutschland irgendwie haben könnte. Aber ja, also Nationalismus, und das ist tatsächlich genau das, woran ich gerade arbeite für die Masterarbeit. Ja. Aber es ist super spannend, aber es ist sehr gefährlich zu sagen, dass dieser Nationalismus von dieser Geschichte herrührt, weil es im Endeffekt ein etwas extrem Fiktives ist, was sehr stark benutzt wurde, aber was sich dann natürlich auch selbst perpetuiert.
Man kann mal sagen, es ist ein anschlussfähiges Narrativ, das wieder relativ schnell zu erwecken war. Ja, und das ist ja das, was Nationalisten machen. Die erfinden oft nichts, sondern sie nehmen Elemente, die schon da sind, und setzen sie in einen neuen Bezugsrahmen und machen ihn sich nutzbar. Und was übrigens, wenn immer von dem Westen gesprochen wird, gibt es eine ganz interessante Theorie, dass der Westen quasi so ein wanderndes römisches Reich ist, das irgendwann mal angefangen hat in der griechischen Demokratie, also mit dem athenischen Seebund. Von mir aus auch noch Troja und ein bisschen Mythologie, aber so richtig politisch wurde es halt mit dem attischen Zeitalter, Hellenismus. Dann ist es quasi nach Rom übergesprungen. Von Rom ist es dann übergesprungen auf das Deutsche Reich römischer Nation. Das ist dann Römische Reich deutscher Nation. Das ist dann 1815 endgültig beerdigt worden. Und dann hat auf einmal Großbritannien das übernommen, und dann ist es nach Übersee gewandert. Ja, und deswegen das neue Rom ist im Prinzip, und das sieht man ja, das Kapitol, der Senat, also all die Versatzstücke dieser Bühne des Römischen Reichs, das hat sich Amerika einverleibt.
Das ist aber wieder eine extrem eurozentrische Perspektive, die du da hast, ne?
Natürlich.
Weil natürlich nicht europäische Hochkulturen komplett aus.
Ich habe ja gesagt, das ist quasi eine mögliche Theorie des Selbstbildes, ist der Westen?
Okay,
ja. So der Westen quasi als der große Machtblock im Vergleich zu dem China, das ein wesentlich integrierteres Gebilde ist, aber der Westen sprechen ja, selbst zwischen Taz und Faz kannst du immer wieder was, der Westen hat, der Westen tut, der Westen macht, der Westen hat verloren, Putin gegen den Westen, Trump verrät den Westen. Also es gibt eine Identität, die wir uns andichten oder Leute auch aus unserer Mitte uns andichten, und woraus besteht der? Also selbst Pegida mit das Abendland bezieht sich auf diese Wesenheit, ja, weil sie explizit nicht auf so einen volksdeutschen Eigennation aussehen, sondern sie sagen ja, auch wenn es vielleicht als Vorschutz ist, um nicht nationalistisch zu sein, es geht um die gegen die Islamisierung des europäischen Abendlandes oder christlichen Abendlandes, ne? Also das ist also eine etwas weichere Masse an geschichtlichen Fakten, die gewissermaßen in so eine Gesamtkontinuität hineingepresst werden. Und es funktioniert auf eine gewisse Art, weil du hast es selbst in der Griechenland-Krise gesehen, dass das Narrativ dann war, das ist die Wiege unserer Demokratie und wir behandeln die wie Dreck.
Aber also gerade Griechenland ist eigentlich das Gegenbeispiel, weil Griechenland ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie veränderbar der Westen ist und wie nicht konstant er ist. Weil wenn man sich anschaut, wie über Griechenland geschrieben wurde während der Griechenland-Krise, da sieht man ganz klar Narrative und Diskurse, die halt immer dieses Nicht-Westliche eigentlich zeigen. Also wenn von den faulen Griechen geredet wird und solche Sachen, das ist eigentlich genau das Gegenteil, das mag dann quasi erwähnt worden sein, aber so davon her, von dem Bild, was zum Beispiel in den deutschen Medien von Griechenland geschaffen wurde, das ist ganz klar so das andere, was halt eben nicht mehr, also wo Griechenland aus dem Westen rausgeschoben wird. Auch, es ist genau das gleiche wie mit, also ich würde tatsächlich sagen das gerade mittlerweile, diese Idee von dem Westen wieder was sehr racialized ist, weil der Westen von mittlerweile ganz vielen einfach, das ist mittlerweile Code für weiße Menschen.
Ja.
Ganz klar, also bei Pegida ganz krass, aber auch bei den USA, wo gesagt wird, das ist ein Land für Weiße, bei der Alt-Right, wo gesagt wird, so irgendwie, wo du Leute hast, die sagen, Hillary Clinton spricht mit Minderheiten an, aber nicht uns Alltagsamerikaner, wo du so denkst, so warum soll, aber es ist dieses, also da wird das, also mittlerweile wird das Weiße halt normalisiert.
Wo du das mit dem Weißen ansprichst.
Oder Leute, die als weiß gelesen werden, weil das ist auch etwas, was sich sehr, sehr stark verändert.
Letztens hatte ich einen ganz kurzen Einwurf gesehen, hat wegen des G20 Außenministertreffens in Hamburg mit im Schanzenviertel, also Messegelände, das aber am Schanzenviertel anknüpft und gesagt, 13.000 Polizisten müssen 57 Minister schützen und noch schlimmer wird es aber nächstes Jahr mit G20 und da hieß er, OSZE ist mir immer noch lieber. Und da habe ich aber quasi so kurz geschrieben, ja, aber OSZE, das ist die Vereinigung aller weißen Nationen, 57, einmal über die Nordhalbkugel, während bei G20 ist dann noch Südafrika, Brasilien und China und Japan, also ein wesentlich…
Japan ist auch OSZE, oder?
Das weiß ich nicht im Moment.
Das ist OECD auf Englisch, oder?
Nein, OSZE ist nicht OECD, das ist eine wirtschaftliche Wirtschafts… Gemeinschaft, das heißt KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Japaner nicht dabei sind, sondern dabei sind über die NATO quasi Amerika, also Vereinigten Staaten und Kanada.
Japan ist kein NATO-Mitglied, glaube ich.
Genau, deswegen und waren die da nicht dabei. Und, und die OSZE wird relativ positiv gesehen, aber wenn man sich das mal genau anguckt, wer sitzt da drin, dann sind das die als weiß verstanden oder sich weiß verstehenden kaukasischen Nordhalbkugel. Und dass der Rest der Welt diesen Club jetzt nicht so als besonders sympathisch ansieht, oder dass man dem gegenüber die G20, finde ich einfach, die repräsentieren wesentlich die Welt in einer besseren und vielfältigeren Weise als die OSZE. Hm. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich diesen Club per se schlecht halte, hat auch gar keine Wirkung mehr. Aber man denkt manchmal, nur weil viele zusammen sind, ist das schon irgendwie toll.
Also ich gehe nochmal kurz zurück von meiner Ausgangsfrage.
Hat das denn deine Taiwan-Frage beantwortet?
Ja, genau. Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, prinzipiell, dass Taiwan ein eigener Staat wird, fändest du gut.
Ja.
Das, was Trump gemacht hat, findest du schlecht, weil es die falsche Art zum falschen Zeitpunkt
ist. Ich glaube, es ist gefährlich, was er gerade macht.
Okay,
ja.
Genau. Da wollte ich mal gerne sozusagen…
Der macht die zu einem Spielball.
Ja, ich glaube, also was ich wirklich mit dem Equilibrium meinte, ich glaube, ich hatte neulich die Diskussion, warum China nicht einfach Taiwan militärisch einnimmt. Es gibt Leute, die sagen, sie können es nicht, aber ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass sie es nicht machen, weil es gerade politisch einfach nicht… Sie würden quasi vor der Welt ihr Gesicht verlieren komplett. Ja. Also du wärst ja komplett raus. Aber es ist einfach, man hat da irgendwie so ein Übereinkommen gefunden und das ist jetzt gerade so, ja, es geht jetzt, aber es ist halt ein sensibles Thema, gerade weil das die letzten 20 Jahre über noch stärker aufgeladen wurde, als es ohnehin schon vorher war. Es gibt unter Akademikern und AkademikerInnen einen sehr großen Streit darüber, wie stark der Nationalismus innerhalb von China wirklich die Regierung beeinflusst. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass die Regierung sich da eine gewisse Ecke gedrängt hat so ein bisschen. Und gerade wenn das jetzt als Spielball benutzt wird in Diskussionen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, ja, wo du halt diesen Nationalismus in Regionen reinbringst, wo du eigentlich diese wirtschaftlichen Diskussionen hat. Und wenn man dazu dann noch die Situation in Ostasien gerade bedenkt. Ich persönlich glaube nicht, dass Leute, außer vielleicht in der Volksbefreiungsarmee, dass Leute, die in China gerade Entscheidungen fällen, dass die wirklich Krieg wollen. Ich glaube aber, dass das, was Trump gerade macht und wie er es macht, Krieg im Zweifel wahrscheinlicher macht. Macht das Sinn?
Ja.
Also es ist immer sehr schwierig, auch zu schauen, was die chinesische Regierung will.
Und zugleich senkt er den Preis für den Air Force One. Das war eigentlich deswegen hat mich das auch nochmal interessiert, weil ich habe letztens so getwittert, ich fand die, Also ich bin ja auch so, sagen wir mal, dem allgemeinen Kanon Trump gegenüber, da zähle ich mich auch dazu. Es gab nur diesen einen Moment, als er sagte, er findet das irgendwie scheiße, dass die Air Force One so teuer ist. Und ich dachte so kurz, ja komm, endlich mal jemand, der Rüstungsindustrie einen reinwirkt.
Ja, ja.
Es trifft die Richtigen. Und ich fand aber interessant, ich dachte eigentlich, dass das mehrere Leute belustigt, aber eigentlich sind alle in Panik ausgebrochen, weil, oh mein Gott, wenn Trump was twittert, dann sinkt der Aktienkurs oder so. Das war eigentlich das Resümee, was da rauskam, dass der so angeblich so turbulent war. Dann gab es auch gleich die Verschwörungstheorie, nee, der hat das gemacht, damit andere gleich wieder an der Börse abkassieren können. Da war aber kurz, ich habe auch dieses Statement von ihm gesehen, wo er so ein bisschen unbeholfen vor der Kamera steht, ja, ist ja okay, wenn Airbus, ne, die bauen das, glaube ich, ist
garantiert nicht.
Airbus, ach, stimmt, eine europäische Boeing, Firma. Ja.
Wer war denn das? Ich glaube, Lockheed war das. Ist ja auch egal. Irgendein großer Hersteller baut die neue Air Force One und dann sagt, ja, ich finde es auch okay, dass die viel Geld verdienen, aber so viel Geld jetzt aber auch wieder nicht. Ja.
Ich glaube auch, dass mit Taiwan ist noch auf eine andere Hinsicht sehr beunruhigend, weil das, glaube ich, zeigt, wie wenig Ahnung Trump und sein Team von Asienpolitik zu haben scheinen, weil es sehr offensichtlich zeigt, dass er keine Ahnung hat, was er tut. Also gerade da, dass man irgendwie, ich weiß nicht, welche von seinen, wen er da gerade hat, aber auch, dass ich habe jetzt irgendwie neulich was gelesen, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber dass irgendwie auch diverse, das ganze Establishment von Leuten, die halt ihn irgendwie zu Asien beraten können, dass die wohl tendenziell nicht mit ihm arbeiten und so Leute, die wirklich erfahren sind und dass er da wirklich einfach keine Ahnung hat. Und das ist einerseits beunruhigend, wenn man wirklich über Krieg reden möchte, aber es ist andererseits auch beunruhigend, wenn man sich anschaut, was für eine enge wirtschaftliche Beziehung die USA und China mittlerweile haben.
Ja, auf jeden Fall.
Also so als Indikator dafür, was das halt nochmal, so wie geopolitisch er halt mit diesem Akteur umgeht, der ein unheimlich wichtiger Akteur ist als Volksrepublik, aber und auch wirtschaftlich-militärisch, aber wo er offensichtlich keine Ahnung hat, was er tut.
Trump ist gewissermaßen sowas wie ein politischer Klimawandel in sich, ja, auch wenn er selber an den klimatischen Klimawandel nicht glaubt. Er verändert einfach wie so eine Naturgewalt alles. Und ich weiß nicht, ob dahinter eine historische Rationale sitzt im Sinne von, wir zerschlagen einfach mal den gordischen Knoten an so vielen Stellen und ich kann im allgemeinsten und neutralsten Sinne nur sagen, er ist ein belebendes historisches Element, ja, und das wird sicherlich eine Menge Dinge ermöglichen, die vorher nicht denkbar waren, und das wird vermutlich sowohl auf einer positiven als auch auf einer negativen Seite zu Buche schlagen.
Es ist in internationalen Beziehungen gibt es immer so Kämpfe zwischen StrukturalistInnen und Leuten, die glauben, dass Individuen oder Ideen zählen. Es gibt so ein paar verschiedene Gegentheorien quasi. Aber ein Kommilitone von mir meinte kurz nach der Wahl, es wäre doch sehr schön aus wissenschaftlicher Hinsicht, man hätte jetzt endlich ein zwar nicht kontrolliertes, aber man hätte ein Experiment, um genau zu sehen, was für eine Rolle das Individuum letztendlich spielt. Ja. Und
so, als könnte man Napoleon nochmal.
Wie sehr das Individuum verändern kann. Also die Strukturalisten würden sagen, Napoleon war jetzt so als in der Art und Weise nicht unbedingt vorhersehbar, aber dass da irgendwie jemand grob das und das tun würde, war logisch und hätte passieren sollen.
Ja.
Aber so, dass man jetzt sieht, wie sehr quasi 4 Jahre Trump das Ganze verändern. Ich finde es immer noch unheimlich schockierend und traurig und beängstigend. Ich kann diese neutrale Sicht leider da nicht einnehmen. Aber ja.
Ich muss jetzt wieder die Zeitgouvernante spielen und darauf hinweisen, dass wir schon deutlich 2 Stunden auf dem Tacho haben.
Ja.
Was eigentlich dazu führt, dass wir jetzt so zu so einem Schluss hinausgleiten müssen. Ich würde gerne noch was Positives am Ende sagen. Ja, fällt mir gerade nichts ein. Gregor, sag du doch mal was Positives am Ende.
Ich habe mich sehr gefreut über das lebhafte Gespräch. Angefangen von einem Film, den wir missverstandenerweise als Science-Fiction-Film irgendwie eingeladen haben.
Der aber auch so announced wird, ne?
Wo wir dann gemerkt haben, es ist was ganz anderes und aber es ist auf jeden Fall ein wundervoller Film. Ich glaube, da sind wir d'accord. Und dann passierte das, was passieren sollte, dass von so einem ja, von so einer Initialzündung hat sich ein Gespräch ergeben und Katharin hat genau uns vieles erzählt, was wir gar nicht wissen konnten. Und dafür haben wir uns ja auch gefreut, dass du gekommen bist, um uns daran teilhaben zu lassen.
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Danke fürs Herkommen, Katharin.
Ja, danke sehr. Dass ich
kommen durfte. Du kannst ja noch kurz sagen, was du jetzt nächstes Jahr machst. Gib mal einen kurzen Ausblick.
Gott, wenn ich das wüsste.
Okay, du schreibst jetzt gerade an deiner...
Meine Masterarbeit.
An deiner Masterarbeit?
Angefangen zu schreiben. Ja.
In Oxford? Dinge
aufgeschrieben, ja.
Okay, und du weißt noch nicht, wo es dich danach hin verschlägt.
Keine Ahnung.
Das kann ich noch kurz sagen. Ich gucke gerade Gilmore Girls und ich muss sagen, hast du Gilmore Girls geguckt?
Ich kann damit
überhaupt. Okay, das macht nichts. Aber Rory und du, ihr habt so ein gewisse, also weil sie halt in Yale studiert, weißt du, und du in Oxford und so, manchmal muss ich bei ihr an dich denken, dass... wollte ich noch kurz loswerden, ja.
Und Katharin ist auf Twitter als Whitey-Chan unterwegs und uns hören ja eine Menge Leute zu und wer auch immer Verantwortung hat für Institutionen, für Dinge und da braucht man immer gute Leute und ihr habt heute Whitey-Chan zuhören können und sie ist noch relativ unentschlossen, das heißt,
alles ist offen.
Wer sich von heute von diesem Gespräch hat inspirieren lassen können, der soll sich bei ihr melden.
Amen.
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 Und raus.
Genau.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.